Heute ist mein Thema: Trotz Kämpfe und Stress bleibe immer positiv. Also, ich möchte dich ermutigen, positiv zu bleiben. Wir müssen uns immer wieder hochpäppeln, immer wieder hocharbeiten, denn der Teufel versucht uns immer wieder runterzudrücken. Zuerst einmal ganz kurz lade ich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein: Gott dient man ein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal, nicht nur am Sonntag und nicht nur, wenn Billy da ist und nicht nur, wenn Stanton da ist und nicht nur, wenn Matutis da ist. Gott dient man auch, wenn niemand von denen, von den Herrschaften da ist. Man dient man auch in schwierigen Zeiten, dient man Gott. Also nicht nur, wenn es leicht geht, wenn es alles wunderbar ist und wenn es Feiertag ist. Dann am Samstag wird das Thema sein: Gott gibt uns uneingeschränkt seinen Geist. Gott knausert nicht, Gott ist nicht geizig, Gott spart nicht, Gott gibt immer in Fülle, also in Überlauf. Am Sonntag wird das Thema sein: Suche den Heiligen Geist und nicht Hans Dampf oder Dampf. Suche nicht nur Dampf. Die meisten Christen suchen Dampf. Wenn du heute die christlichen Gemeinden anguckst, wo ist was los? Wo ist es am lautstärksten? Wo passiert am meisten? Weißt du, wo Gott ist? Gott ist da, wo es am allerwenigsten passiert, in der Wüste. In der Wüste, da wo am allerwenigsten passiert, da wo ganz still ist, Gott ist da, wo Ruhe zugeht. Und dann haben wir nächsten Sonntag, also Sonntag drauf, Pfingstsonntag, und das wird das Thema sein: sei niemals kopflos. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir cool bleiben. Geist der Besonnenheit, Geist der Nüchternheit, Geist der Liebe, Geist der Kraft. Also das alles, was wir im Kopf nicht haben, haben wir vom Heiligen Geist, was uns fehlt. Trotz Kämpfe und Stress. Das Leben ist nicht einfach, ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Das Leben ist voller Stress, deine ganze Umgebung ist lebensfeindlich, niemand mag dich, niemand liebt dich, niemand versteht dich, niemand hat Interesse für dich. Also ich weiß noch, als so meine Geschwister gekommen sind, da hat irgendwo meine anderen Geschwister: jetzt ist wieder ein Esser mehr. Verstehst? Wir freuen uns zwar auf der einen Seite, dass ein Bruder oder Schwester herkommt, oder Geschwister herkommt. Weißt du, die Leute haben keine Ahnung. Die beten: Herr, gib Erweckung. Und wenn Erweckung kommt, wenn Leute sich bekehren, kommen neue Probleme auf uns zu. Wir müssen mit Problemen fertig werden. Also das Leben ist nicht einfach, nicht leicht. Im Gegenteil, ist es sogar lebensfeindlich. Deshalb geht das Volk Gottes immer in die Wüste hinein. Du musst gar nicht in die Wüste rauspilgern weit, sondern die hast du vor der Haustüre. Du musst nur die Tür aufmachen. Da beginnt deine Wüste. Unsere Welt ist also nicht nur lebensfeindlich, sondern auch gottfeindlich. Gottfeindlich. Ganz besonders die fromme Welt. Also ich warne euch von der frommen Welt. Wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Nicht die Sünder und die Zöllner. Die fromme Welt. Also die Frommen sind es, die ganz besonders so geistlich sein wollen. Die kreuzigen Jesus. Zuerst rufen sie und jubeln ihm zu und dann sagen sie: weg mit ihm. Also die Frommen, so wie der Kaiphas, der war der Superfrommste, der sagt: der hat Gott gelästert. Aber wenn einer Gott gelästert hat, das war der Kaiphas. Der Kaiphas hat einen Gockel zu Hause gehabt. Eigentlich für den Juden verboten, unreines Tier. Und das noch in der Nähe eines Heiligtums. Und das hat er zu Hause in seinem Haus einen Gockel gehabt. Und dass der Hahn krähte, das hat ihn verraten. Verstehst du jetzt? Hat der Petrus den Herrn verleugnet oder der Kaiphas den Herrn verleugnet? Wer hat wen verleugnet jetzt? Der Gockel. Der Gockel in aller Herrgottsfrüh. So, die Frommen sind es, die Jesus das Leben schwer machen. Wenn du genau anguckst, deine Umgebung, wer macht dir das Leben schwer als Christ? Als Christ meine ich jetzt, nicht als Weltmensch, als Christ. Das sind die lieben Geschwister. Das macht man nicht, das macht man nicht, das macht man so, das musst du so machen. Die fangen zu kommentieren. Also bei mir, in meinem Leben war das am schlimmsten nicht die Weltmenschen. Die haben gesagt: es ist in Ordnung so, okay, vergiss es, das Feuer, das ist alles nur Strohfeuer. Aber die haben mir das Leben schwer gemacht. Also früher war das, ging es um die Mode, um Kleidung und Aussehen, Haarschnitt und so vieles andere mehr. Und die haben mir wirklich das Leben schwer gemacht. Oder: ein Christ ist kein Schweinefleisch. Also habe ich gedacht: warum? Das schmeckt mir. Und ich soll das nicht essen. Verstehst du? Oder ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht. Was soll denn ein Christ überhaupt machen? Oder der Christ geht nicht tanzen. Also habe ich gedacht, das ist stinklangweiliges Leben. Also man hat mir lauter Vorschriften. Ich soll nur auf den Knien liegen und nur beten. Das war, was sie von mir wollten. Aber dass ich leben sollte. Ein Glück, dass sie nicht gesagt haben: ein Christ geht nicht arbeiten. Das hätte ich gerne angenommen. Dass der Herr den Seinen im Schlaf gibt. So. Wer hat die Christen verfolgt? Der fromme Superpharisäer Saul von Tarsus. Der hat die Gemeinde zerstört. Die Gemeinde wird nicht von Sündern und Gottlosen zerstört. Die Gemeinde wird von Superfrommen zerstört. Wie Saul von Tarsus. Schau die Geschichte an. spricht für sich selbst. Oder wer hat Jesus verraten? Der scheinheilige Judas, Ischariot. Also nimm dich in Acht von den angeblichen. Ich habe nichts gegen Fromme und Gläubige. Weißt du, ich liebe gottesfürchtige Menschen. Gottesfurcht und Frömmigkeit ist ganz was anderes. Das eine ist äußerlich und das andere ist innerlich. Und innerlich gläubige Menschen, die sind edel, die sind unbezahlbar. Die kannst du also nirgendwo kaufen für Geld. Oder die sind etwas von dem Herrn gewirkt. Aber diese äußerlich Frommen, die an den Straßenecken beten oder an den Straßenecken da ihren Glauben demonstrieren. Ein Christ muss nicht seinen Glauben demonstrieren. Ein Christ lebt seinen Glauben. Weißt du, ich habe ein Thema jetzt hier für Juni. Gott hat mir so eine Botschaft geschenkt diese Tage. Also die Bibel wird nicht ausgelegt, die Bibel wird ausgelebt. Und ich denke, das ist viel wichtiger. Nicht nur auslegen, es ist reine Lehre, reine Wahrheit. Nicht die sind okay, die reine Wahrheit verkündigen, sondern die reine Wahrheit ausleben. Und was ist die reine Wahrheit? So, wir sind umgeben von der gefallenen, sündigen, gottlosen Welt. Die Welt besteht aus Räubern, Dieben und Mördern, wenn du genau anguckst. Lauter Egoisten, ich und ein Ellenbogen. Und das Gesetz des Dschungels gilt da. Auch wenn sie noch so fromm sind, suchen sie alle letztendlich diese nur äußerlich Frommen, die nicht innerlich Veränderten, die suchen nur immer das Ihre. Sie suchen immer das Ihre, was ihnen was bringt, was sie gesegnet werden, wo sie geheilt werden, wo ihnen gedient wird, wo sie einen Vorteil haben, wo sie Profit haben, wo sie sich verwirklichen können, wo sie Recht bekommen. Aber der Herr Jesus und der Mensch, der Jesus in sich hat, der ist sanftmütig und demütig. Der lässt ihn in Ruhe. Die können sich streiten, die können sich aufhängen, wenn sie wollen. Und Jesus hat Judas aufhängen lassen. Verstehst du, er hat Judas nicht recht gegeben. Er sagt, gut, wenn du willst, bitte geh diesen Weg. Ich kann dich nicht verhindern. Bei den Frommen ist es genauso wie bei wilden Tieren. Sobald sie Blut riechen, sind sie nicht mehr zu halten. Selbst sonst sind sie zahm und still und umgänglich, aber sobald sie irgendetwas sehen, wo sie jetzt Gewinn haben können, wo sie Vorteil haben können, werden sie aggressiv. Betrachte den Kaiphas und die Juden oder Saul von Tarsus oder Judas Ischariot. Das hätten wir den Armen geben können. Weißt, sobald man sieht, also, wo sie sich verwirklichen können, vielleicht wäre ich Hausmeister oder was sonst wäre der Judas dort geworden. Also hätte die Bibelschule leiten können. Also das hätte man den Armen geben können und dergleichen. Weißt du, und genau das, was für diese Welt normal und so weiter ist, das ist also, was uns umgibt, wo wir drin leben, was uns stresst, was uns zu schaffen macht. Du tust gar nichts. Und indem du nur auf Gott hörst und Gott vertraust, ja, die ganze Zeit, nur der Herr hat mir gesagt, du hörst nur auf die Bibel. Der betet nur und der tut nichts anderes, als was nur die Bibel sagt. Verstehst du, der ist nichts zu gebrauchen. Und das stresst die Leute schon. Warum antwortest du nicht? Und warum schreibst du uns nicht? Oder warum rufst du uns nicht an? Du willst nur deine Ruhe haben. Versuchst einmal nur deine Ruhe zu haben. Und dann wirst du schon angegangen. Du willst ja nichts Böses. Wie wird man mit Stress und Belastung und all diesen Dingen, wie wird man damit fertig? Darüber wollen wir uns reden. Weißt du, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Leider. Wir sind ausgewandert. Wir sind umgesiedelt. Wir haben schon die Entrückung erlebt. Weißt du, du musst nicht warten, bis du die Entrückung erlebst. Manche warten, wann kommt die Entrückung? Die Entrückung findet schon so statt, dass die Welt von dir nichts mehr will und dass die Welt dir nichts gibt und dass du von der Welt nichts hast. In aller Wirklichkeit, du lebst dein Leben, du lebst für dich, du lebst für Gott, du schaust nach oben, du richtest dich nach oben, du sagst, das ist ja weltfremd, aber die Bibel sagt, Römer 12, Vers 1 und 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Du sollst auf einer anderen Ebene stehen und das ist die Welt. Weißt du, die versucht uns zu manipulieren, die versucht uns einzuspannen für ihre Zwecke. Lass dich nicht stressen. Bleibe positiv. Positiv bleibst du, wenn du immer nur auf Gott hörst, auf Gott schaust, dich vom Heiligen Geist sagen lässt und vom Heiligen Geist leiten lässt. Weißt du, vielfach ist auch in der Gemeinde so diese Unart. Weißt du, man erwartet von dir, dass du alles machst, was man dir sagt. Du sollst nicht alles machen, was man dir sagt. Ich predige ein hartes Evangelium und für manche sogar unverdaulich. Die ersticken manchmal, weißt du, oder kriegen einen falschen Hals. Ja, ich lass mir nichts von dir sagen. Weißt du, das ist so ein Paradox. Man lässt sie auf der einen Seite was sagen und man lässt sie doch nichts auf der anderen Seite sagen. Ich muss zuerst mal Gott fragen. Ich muss zuerst mal ein Gespräch mit dem Herrn haben. Und wir machen oft solche Sachen, was nur menschlich ist, humanistisch ist, freundlich ist, nett. Das hätten wir den Armen helfen geben können. Wir hätten wir helfen können. Wir können hier, hätten wir was machen können, was Gutes. Und Liebe ist doch das Größte von allem. Liebe und Liebe sind zwei Paar Stiefeln. Nicht alles, was lieb aussieht, ist Liebe. Liebe ist, was von Gott kommt und was Menschen von Gott getrieben tun und nicht, was die Leute denken als aus Mitleid oder Barmherzigkeit oder sonst was. Liebe ist ganz was anderes. Viele spielen nur Erlöste. Aber weißt du, dass die Tragödie ist, sie sind selbst nie erlöst worden. Und die Erlösung passiert, indem ich Buße vor Gott tue, indem ich vor Gott demütige und sage, Herr, vergib mir meine Schuld, ich habe Mist gebaut in meinem Leben, ich habe alles verfahren und verdorben. Und dann werde ich erst wiedergeboren und dann tue ich den Willen Gottes. Erst der Wiedergeborene vernimmt was vom Reich Gottes. Religiös allein reicht nicht aus. Und bei einem Christen und einem Nichtchristen, da muss ein Unterschied sein. Ein Christ ist anders als die Namenschristen. Schon allein da fängt schon der große Unterschied. Und die Namenschristen sind so, als wenn sie in der Dämmerung leben würden. Die sind nicht im Licht ganz und die sind auch nicht in der Finsternis ganz. Die sind also so zwischen zwei Stühlen, sitzen auf zwei Hochzeiten. Weißt du, und die Wiedergeborene, der ist ganz im Reich Gottes. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir leben als Christen anderes Leben. Und der Christ lässt sich nicht stressen. Du sagst, lass sie da unten toben. Lass sie sich unmöglich benehmen. Lass sie ausflippen. Lass sie, ja, machen, was sie wollen. Denn ihr Ende ist, sie werden sich zerstreut in alle Richtungen. Gottes Wort zeigt uns einen ganz klaren Weg. Wie werde ich mit Stress und Konflikten und all diesen Dingen fertig? Wie überwältige ich das Leben? Wie lebe ich ein erfülltes Leben? Bei vielen Menschen sind die Weichen im Leben ganz falsch gestellt, wenn man ganz ehrlich ist. Weißt du, von Anfang an, sie bekehren sich aber nur mit einer Hand, aber nicht mit beiden Händen. Die strecken nur eine Hand und sagen, ja, Jesus, und so weiter, solange es gut ist, solange man Vorteil hat, solange man Segnungen hat, das ist man dabei bei Jesus. Aber dann, wenn es geht, in die Familie Jesu zu bleiben, mit Jesus zusammenzuleben, das ist eine Tragödie. Weißt du, jemand hat sich aufgeregt letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich über das Bleiben in der Gemeinde gesprochen habe. Wenn ich in der Familie Matutis hineingeboren bin, bin ich mein Lebtag Matutis. Es sei denn, ich nehme den Namen von meiner Frau an oder ich nehme einen anderen Namen. Manche Leute möchten gerne einen anderen Namen haben und geben sich gerne einen anderen Namen, weil sie ihre Identität verloren haben. Aber ich bin Matutis und ich bleibe Matutis, solange wie ich lebe. Und du bleibst, wenn du in eine Familie hineingeboren wirst, du bleibst in der Gemeinde und du kannst auswandern, du kannst alles machen, du bist dann in Amerika, ein amerikanischer Matutis oder ein russischer Matutis oder ein brasilianischer Matutis, aber du bleibst Matutis. Vielleicht ein bisschen anders ausgesprochen, dass der Name wird, aber du bleibst es. Du kannst den Namen nicht ablegen. Und deshalb auch hier, du hast den Namen, dass du lebst. Verstehst du, stimmt das wirklich? Lebst du wirklich? So, bei vielen Menschen sind die Weichen grundsätzlich von Anfang an falsch gestellt. Vielleicht bist du nicht gelehrt worden, vielleicht hast du gar keine Lust gehabt, anders zu wandeln und zu leben. Weißt du, viele Menschen haben gar keine Lust gehabt, Opfer zu bringen. Weißt, es ist schon ein Opfer. Also für mich war es ein Opfer, Christ zu werden. Ich musste meine Sünden bekennen. Schreiben Sie auf, bitte, Ihre Sünden. So hat der Evangelist geschrieben, was für Fehler Sie gemacht haben. Und dann bekennen Sie Ihre Sünden, Jesus Christus. Und dann hat er noch einen Bibelvers zitiert. So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Ich habe ganz frech zurückgeschrieben, lieber Heuchelbach, ich habe keine Sünden. Was soll ich da wickeln? Und dann hat er gesagt, gehen Sie mal in sich. Schrieb er ganz nett, gehen Sie mal in sich. Und dann bin ich mal in mir gegangen. Die meisten Leute gehen gar nicht in sich. Die gehen nur außer sich. Die sind ganz entsetzt. Und ich war beleidigt fast. Sie sind ein Sünder. Sie brauchen Jesus. Gerade du brauchst Jesus. Er hat er noch Drogen als Briefkopf genommen. Verstehst du? Gerade du brauchst Jesus. Und dann gehen Sie in sich. Und ich bin in mir gegangen. Zuerst mal hat es mich geärgert, da habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Immer wenn Menschen sich ärgern, ist ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Man muss sich nur ärgern. So, wie wird man mit Stress und Konflikt und all diesen Dingen fertig? Und ich habe mich geärgert, aber dann bin ich in mir gegangen. Und nach 3 Wochen habe ich 2 Hefte voll mit Sünden gehabt, was in meinem Leben nicht stimmt. Das war nicht richtig, das war nicht koscher, das war nicht okay. Also ich habe gemerkt, zuerst war ich ohne Sünden und dann war ich voller Sünden. Voller Sünden, voller Versagen, voller zu kurz kommen, da habe ich jemanden beleidigt, da habe ich über jemanden gerichtet und jemanden verdammt und verurteilt, da habe ich das und das gemacht. Also mir sind so viele Sachen eingefallen und ich fand es ganz toll, also mal 3 Wochen über mein Leben nachzudenken, was ist Sünde, bist du Sünde überhaupt? Und dann habe ich dem Mann geschrieben wieder, was soll ich mit meinen Sünden machen? Dann heißt es, bekennen Sie laut dem Herrn Jesus Christus Ihre Sünden. Und dann habe ich gemacht. Vorgelesen, lieber Gott, habe eine Krawatte angezogen, stand ich in der Gegenwart Gottes, ich wusste, zu Gott muss man anständig kommen, sauber angezogen, gekämmt und frisiert. Und da stand ich, Herrgott, wusste ich, wie Gott heißt. Herrgott, hier bin ich und ich möchte dir jetzt meine Sünden bekennen. Und habe ich im Zimmer getan, Tür zu. Niemand soll es hören, was mit mir los ist. Und dann runtergeleiert, runtergelesen. Und aber was soll ich dann mit meinen Sünden machen? Und die habe ich dann, wir haben damals mit geheizt, also mit Feuer, und dann in den Ofen gesteckt. Und ich war so froh, ich habe nochmals nachgeguckt, es ist wirklich alles verbrannt. Und es war alles verbrannt und ich war erlöst. Ich wusste, meine Sünden sind aufgegangen in Rauch und so weiter. Und Jesus Christus hat mir meine Sünden vergeben, denn er hat geschrieben, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann habe ich nicht mehr an meinen Sünden rumgemacht. Keinen einzigen Tag mehr gedacht, dass ich ein Sünder war, was ich vorher war. Ich bin eine neue Schöpfung. Bei mir ist alles vorbei gewesen. Ich habe auch nie mehr Buße getan. Ich habe nur Buße getan über Sünden, die ich frisch begangen habe. Nach dieser Bekehrung, nach diesem Erlebnis. Weißt du, man kann zu Gott nicht kommen ohne Reue. Also erst kommt Reue und dann kommt erst das Opfer. Weißt du, manche möchten gleich Opfer bringen und gleich von Gott was haben, aber zuerst kommt Reue, dass man bereut. Tut mir leid, Herr Jesus, dass ich dich beleidigt habe, dass ich so gottlos gelebt habe, dass ich nie an dich gedacht habe und so weiter. Opfer ist immer ein Akt der Aussöhnung, der Versöhnung. Und das ist, am Anfang ist es Stress und Kampf und so weiter, aber nachher gibt es Frieden und Freude. In Amos Kapitel 5, Vers 22 heißt es, denn wenn ihr mir Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Und die Dankopfer von euren Mastkälbern mag ich auch nicht. Weißt du, Gott will das ganze fromme Zeug gar nicht haben. Er sagt, Buße und Reue ist mir lieber als diese ganzen Mastkälber und diese ganzen schönen Opfer und die schönen Gottesdienste und die schönen wunderbaren Gesänge. Fromme Opfer ohne Buße ist eine reine Gotteslästerung. Er sagt, ich will nicht, ich will gar nicht hören. Gott hält sich die Ohren zu. Kannst du es vorstellen? Gott ist an ehrlichem Handeln interessiert, an einem wahrhaftigen Herzen interessiert und nicht an irgendwelche fromme Sachen. Also bleibe positiv und positiv bist du, indem du eine Grundlage für dein Leben schaffst. Grundlage ist ein reines Herz. Ein reines Herz und dann werden wir auch Gott schauen. Jesaja 1, Vers 1, Vers 11 bis 17, aber ich streife nur, lese nicht alles. Dann sagte der Herr hier, wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen? Fragt Gott, wozu? Ich bin überdrüssig, mir stinkt das alles. Was soll mir die ganze Menge von Schlachtopfern? Ich bin überdrüssig, der Brandopfer von Widdern und Fettes und Mastkälber und so weiter. Und dann geht Gott hier weiter und sagt, ich mag Buße und Umkehr und Veränderung. Also, wie bleibe ich positiv, ist meine Gedanke hier. Und zuerst mal muss das sauber eingestellt werden. Du musst zuerst von der Sünde weg und hin zum Herrn. Und diese Einstellung. Die Bibel kennt nur einen Weg, wie man zu Gott kommt und wie man klare Verhältnisse bekommt, ist Reue und Umkehr. Reue und Umkehr. Und dann kommt die, nachher in der Gemeinde die Feineinstellung. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, bis du diese Feinheit wiederfindest. Alles andere ist vor Gott ein Gräuel. Im Gegenteil, wenn wir das nicht richtig machen, da geht der Schuss nach hinten. Da geht der Schuss nach hinten. Also wenn wir nicht ehrlich zu Gott kommen und nicht aufrichtig zu Gott kommen, dann steigen wir mit dem falschen Fuß aus dem Bett morgens auf. Dann geht alles schief, den ganzen Tag. Und das kann ein ganzes Leben lang sein. In 3. Mose 10 ist eine ganz interessante Geschichte und das ist ein ernstes Wort für die Scheinfrommen, die gerne was tun möchten für Gott, aber nie was schaffen und nie was zustande bringen, die sich immer bemühen und sich abquälen und plagen. Das ist ein ganz interessantes Wort und ich möchte, dass du das beachtest in 3. Mose 10. Das sind die Söhne Aarons. Bleibe positiv, ist mein Thema. Also Stress und Kämpfe und so weiter. Und alles, was du tust, deine Taten, bleibe positiv, werde positiv. Wie werde ich positiv? Hier in 3. Mose 10 heißt es, dass die beiden Söhne Aarons, die wollten was für Gott tun und viele Menschen wollen was für Gott tun und tun genau das Falsche. Im Fleisch, aber nicht im Geist. Und die Söhne Aarons, die haben gesehen, Gott segnet, die Herrlichkeit des Herrn ist da. Dann sagen sie, wozu? Das Feuer Gottes ist gefallen. Und wozu sollen wir dann noch warten, bis der Herr das Feuer entzündet? Da haben sie ihre Pfannen von ihrem Kohlenofen genommen und mit ihren Pfannen Gott geopfert. Und was ist passiert? Was ist passiert? Sie sind tot umgefallen. Da heißt es in 3. Mose 4 und dann folgende Verse, Feuer ging von dem Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Das ist also bei dem Altar, wo die zwei alten Herren, Aaron und Moses, aufgebaut haben. Da zählte als dann das ganze Volk sah, dies jubelten sie und warfen sie auf den Angesicht nieder vor dem Herrn. Die Söhne Aarons aber nahmen beide ihre Räucherpfannen, taten glühende Kohlen hinein, legten sie in ihre Pfannen und das Räucherwerk auf und brachte es so vor dem Herrn. Ein ungehöriges, was nicht gehört, was nicht von Gott befohlen war, ungehöriges, die haben auf Gott nicht gehört. Sie brachten ein ungehöriges Feueropfer dar, das der Herr ihnen nicht geboten hatte. So viele Christen tun Sachen, wo der Herr ihnen nicht geboten hat. Aus Begeisterung, weil die Herrlichkeit des Herrn ist da. Verstehst du, dann springen sie hoch, machen Purzelbäume, überschlagen sich und das ist tödlich. Beim Benny Hinn ist jemand umgefallen, also auch weil Umfallen so ein großer Segen ist, da fielen sie um und was ist passiert? Die Frau fiel nach hinten und hat sich den Kopf aufgeschlagen und hat Schadenersatz daher verlangt von ihm. Verstehst du? Weißt du, wenn du vom Heiligen Geist umfällst, dann schlägst du dich nicht im Kopf und hast nicht Gehirnerschütterung nachher und musst nicht mit Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nur Verrückte tun das. Und dann fallen sie nach hinten und die Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, die Herrlichkeit des Herrn ist ganz was anderes. Die Herrlichkeit des Herrn ist ganz was anderes. Ich habe nichts gegen Umfallen als solches. Weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, kannst du vor Gott gar nicht stehen. Daniel fiel wie Toter, wie ein Toter zu Boden. In aller Liebe. Verstehst du, aber was im Fleisch geschieht, das ist Sünde. Auch wenn es unter dem Vorzeichen charismatisch und pfingstlich und was weiß ich sonst geschieht. Und Feuer, das Feuer, 3. Mose 9, Vers 2, und das Feuer ging von dem Herrn aus und verzehrte sie, so dass sie vor dem Herrn starben. Man kann sogar vor Gott sterben. Man kann sogar vor Gott sterben. Also man kann sogar in der Gemeinde sterben. Ananias und Sapphira starben auch in der Gemeinde, im Gottesdienst. Einer nach dem anderen. Was war an dieser Handlung falsch bei diesen beiden Söhnen von Aaron? Ungeduld, das war ihre Tragödie. Und ich möchte hier, bleibe vorsichtig, bleibe ruhig, bleibe nüchtern, bleibe sachlich. Ungeduld war die Ursache für die Tragödie. Sie konnten nicht warten, bis der Herr das Feuer entzündet. Sie haben es entzündet. Sie haben es gemacht. Die beiden Söhne konnten nicht mit ansehen, wie der greise Vater Aaron und der greise Bruder Moses und so weiter die Gemeinde führen. Sie wollten jetzt endlich, dass die alten Knacker da abdanken. Nur als Beispiel. Die wollten die Gemeinde führen. Aber Gott hat mit den Burschen nicht mitgemacht. Die beiden starben aus Mangel an Geduld. Und viele Christen sterben aus Mangel an Geduld. Bleibe positiv. Das heißt, warte auf die Stunde Gottes. Warte auf das Eingreifen Gottes. Warte, bis Gott das Feuer anzündet. Und bis Gott das Material bringt. Im Gegenteil, macht dem lieben Gott noch recht schwer, dass er ja nicht so schnell entzündet. Was macht Elia auf dem Karmel? Elia hat so lang das Opfer zubereitet und hat noch kübelweise Wasser draufgegossen, damit niemand sagen kann, das hat sich von leicht entzündet, von selbst entzündet. Weißt du, du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen. Hör auf mit der Nachhilfe für Gott. Gott ist schlau genug, Gott ist stark genug, Gott ist stark, mächtig genug, er kann das. Mach Gott recht schwer. Nein, Herr, geh nicht, mache nicht. Und dann wird der Herr dich am Schopf nehmen. Und dann wird er dich führen. Und dann wirst du sagen, also Gott, du bist mir zu mächtig geworden, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich gehen. Das ist der Weg Gottes. Alles andere ist Käse. Das Feuer ist der einzige Ausweis, ob Gott mit einem ist oder nicht. Und sie haben gesagt, ja weißt du, wenn wir unser, keiner weiß es, wo wir das Feuer her haben. Keiner sieht, das Feuer bleibt Feuer. Es sieht äußerlich gar nicht so richtig aus. Aber das wird niemand merken, weißt du? Und die haben was vorgespielt, was gar nicht da war. Vorspiel falscher Tatsachen. Und die zwei Burschen wussten nicht, dass Gott alles sieht. Das Volk ist dumm. Das Volk weiß nicht. Das Volk denkt, Halleluja, auch die beiden Söhne Aarons, die haben auch das Amt und die Würde und die können uns auch Gott dienen. Aber die haben das Feuer aus dem Ofen geholt, aber nicht vom Herrn. Sie übersahen, dass Gott ist derjenige, der das Feuer entzündet. Es ist gefährlich, wenn man Gottes Rotlichter überfährt. Also einmal kann es gut gehen, aber immer geht es nicht gut. Moses und Aaron bereiten das Opfer nur zu, das Feuer kam von Gott. Weißt du, wir müssen so weit kommen, dass wir nur das Opfer vorbereiten. Das Feuer muss von Gott kommen. Wir gehen auf Pfingsten zu. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Seit Pfingsten, seit der Heilige Geist auf mir fiel, Feuer fiel auf mich. Das muss bei den ersten Christen passieren sein. Sie warteten zuerst einmal. Sie haben das Opfer nur vorbereitet, aber das Feuer fiel von Gott. Und da setzen sie Feuerzungen auf einen jeden von ihnen. Das Feuer muss von Gott kommen. Wir können nur das Opfer zubereiten. Das Einzige, was du und ich tun können, um positiv zu bleiben, bei meinem Thema zu bleiben, ich kann mich nur Gott zur Verfügung stellen. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. das Opfer zu bereiten. Moses und Aaron bereiten das Opfer nur vor. Vielleicht wussten die beiden Kerle, die Söhne Aarons das und so weiter, aber sie haben gedacht, das Volk merkt es nicht. Das Volk merkt es nicht. Doch, das Volk hat es nachher gemerkt, als sie zu Grabe getragen haben. Bei der Beerdigung haben sie gemerkt, da hat was nicht gestimmt. Und seitdem haben die Juden, wenn der hohe Priester dann ins Allerheiligste geht, dem hohen Priester hinten ein Seil angebunden. Falls der wieder tot umfällt, muss man bis zum nächsten Jahr warten, bis man wieder rein kann, um den Mann da rauszuholen. Bis dann ist er verfault und verwest. Verstehst du? Deshalb, aus dieser Not haben die Juden nachher Tugend gemacht. Denn wer weiß, ob er richtig ist vor dem Herrn. Gott weiß, ob einer vor ihm richtig ist oder nicht. Also wenn du siehst, einer, wo ein Strick hinten angebunden ist und so weiter, das ist einer, der gar nicht sicher ist seiner Sache. Wenn du deiner Sache sicher bist, musst du nicht einen Strick irgendwo haben, wo so ein Schwanz, der dich nachher rauszieht. Aber das waren die hohen Priester, weil die Angst hatten, wenn wir reingehen, wer weiß, sind wir würdig. Und eigentlich war keiner von diesen hohen Priestern mehr würdig seit dieser Zeit. Da war das Amt sowieso versaut. Aber sie halfen was nach dem lieben Gott. Und das ist, was ich hier sagen möchte. Wir müssen aufhören, dem lieben Gott nachzuhelfen. Er braucht keine Nachhilfe, in keiner Art und Weise. Das Opfer, wenn es würdig ist, entzündet sich von selbst. In einem jüdischen Traktat aus dem 2. Jahrhundert heißt es, also über diese Geschichte mit den beiden Söhnen Aarons, da heißt es, als Nadab und Abihu das himmlische Feuer sahen, gerieten sie derart in Freude, und so, dass sie eigenes Feuer hinzufügten, Liebe und Zuliebe. Also die dachten, jetzt muss man noch besonders leben, noch besonders stark sein. Also dass sie sagen, sie waren so begeistert. Und Geschwister, genau das ist auch ein Übel. Begeisterung, falsche Begeisterung. Sie waren so begeistert. Der Herr ist hier, der Herr ist hier. Genauso von einer Gemeinde aus Hamburg, wo das Zungensingen aufgebrochen ist, vor 50, 60 Jahren, wo sie das erste Mal hatten, da war die Herrlichkeit so groß. Hat mir ein Ältester aus der Gemeinde erzählt, dass ich mal dort war. Erzählt, der war so groß, wir lagen alle auf dem Boden oder wir standen an den Wänden. Wir konnten vor der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen. Und zweiten Tag oder zweiten Sonntag war es genauso herrlich. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes so kommt, dann fangen wir regelmäßig, lass uns die dritte Strophe in Zungen singen. Und dann war das alles Käse. Und seitdem war der Heilige Geist nicht mehr so präsent und nicht mehr so gegenwärtig, hat der Heilige Geist abgenommen. Weißt du, Gott ist spontan. Wenn Gott wirkt, dann kannst du nicht, das planen wir, die dritte Strophe singen wir in Zungen. Verstehst du, was ich meine? Bleibe positiv, streng dich nicht an. Weißt du, das ist anstrengend, dann in Zungen zu jodeln. Das ist anstrengend, wenn du das nicht im Geist machst. Wenn du nicht, weißt du, so wie diese Rabbiner da schreiben, also dann, die sahen das Feuer und dann taten sie eigenes Feuer hinzu. Ich hatte eine liebe Schwester in Stuttgart, die hat eine prophetische Gabe gehabt und die hat geweissagt. Aber der hat immer, ein Teil der Weissagung war wirklich wunderbar, salbungsvoll, aber dann hat immer so einen Schwanz angehängt. Und dann habe ich irgendwo mal die Schwester zur Rede gestellt, und gesagt, Schwester, aber das gefällt mir nicht. Weißt du, irgendwas stimmt an deinen Weissagungen nicht. Ein Teil kann ich bejahen, kann sagen Amen, aber dann ist es so lang und so langatmig und so weiter. Du hängst immer was dran. Dann sagte er, ja, weißt du, der Herr, der sagt so kurz, so wenig, manchmal ist das nur ein Satz. Aber dann denke ich, weißt du, da könnte man noch mehr rausholen. Und genau das ist es verkehrt. Gott möchte vielleicht nur einen Satz sagen. Und nicht, dass du einen Schwanz anhängst, da einen Bibelspruch noch und so weiter noch verschönerst. Mach Punkt und sag Amen, selbst wenn es mittendrin im Satz ist. Sie taumelten, eigentlich in diesem Traktat heißt wörtlich, sie taumelten vor Begeisterung. Sie waren entzückt und so weiter. Weißt du, und dann haben sie versucht, das alles zu kontrollieren. Sie brachten ihre Pfannen zum Opfern. Ihre Freudenausbruch artete in Zügellosigkeit. Und vermenschlichten und entwerteten alles, machten sogar sich vom Volk lächerlich. Da schwenkten sie mit ihren Fahnen. Halleluja, Halleluja, mit den Pfannen. So brachten sie etwas, was Gott nicht befohlen hatte. Mach keinen Stress. Weißt du, du bleibst positiv, wenn du nichts tust, was Gott nicht befohlen hat. Wenn du nichts sagst, was Gott nicht befohlen hat. Wenn du nicht auf Menschen zugehst, wozu Gott dich nicht geführt hat. Weißt du, manche Menschen haben ein kaltes Herz und versuchen nicht, das Herz wärmer zu machen, als es versucht, sie irgendwie aufzuheizen. Eine Telefonnummer, wenn da eine Zahl nicht stimmt, kannst wählen, so viel du willst. Kommst nicht durch. Eine Zahl. Verstehst du, wenn du die lange Handynummer hörst und siehst, und du musst nur eine Zahl falsch und dann kein Anschluss unter dieser Nummer. Oder diese Nummer ist nicht vergeben. Nur eine Nummer muss falsch sein. Das eigene Feuer mag für die fromme Seele sehr gut sein. aber ist eine fromme oder tolle Show eigentlich, mehr nicht. Ist völlig wertlos für die Ewigkeit. Es ist eine Zahl falsch und schon ist alles falsch. Und das ist die Ungeduld gewesen von diesen beiden Söhnen Aarons. Das ist die Sünde der Frommen. Weißt du, die Gott nicht haben, die Gott nicht befohlen hat, die spielen dann den Herrgott und machen was vor, als wenn Gott wäre. Also Hände weg vom fremden Feuer, von fremder Begeisterung oder von Sachen, die Gott nicht befohlen hat, die Gott nicht installiert hat, die der Herr nicht gewirkt hat. Jesus sagt, also er wird alle Bäume ausreißen, die mein Vater nicht gepflanzt hat. Und wundert sich natürlich, wenn der ausgerissen ist und der ausgerissen ist und der ausgerissen ist, am Schluss lauter entwurzelte Menschen. Und die sind entwurzelt. Und die bleiben auch entwurzelt. Denk an die Rotte Korah. Plötzlich tat sich der Boden auf. Die wollen auch was Eigenes machen. Und der Boden tat sich auf und verschlang sie. 4. Mose 16, kannst nachlesen, diese Geschichte. Solche Leute leben gefährlich. Und wer sich mit solchen Leuten abgibt, der lebt noch gefährlicher. Die sind ahnungslos. Die denken, ja, der Herr ist mit dem Dothan und Korah und Abiman und so weiter mit diesen Brüdern. Der Herr ist doch mit diesen drei. Die sind ja mehr als Moses und Aaron. Und so weiter. Und die leben gefährlich. Plötzlich tat sich der Boden auf und verschlang sie alle. Verschlang sie alle. Möchtest du auch verschlungen werden von der Erde? Wenn du geistlich überleben willst, musst du dich von diesem Gesinnten trennen. Sie bringen nur Stress, Kämpfe und Ärger in deinem Leben. In aller Liebe, du musst dich von diesen Leuten trennen. Sie verkürzen dein Leben, zerstören dich, zerstören deine Berufung, zerstören deine Gaben, deine Fähigkeit. Du hättest Gaben und Talente, die der Herr entwickeln möchte. Aber du machst dich kaputt damit. Wenn du dich mit ihnen abgibst, wirst du aussätzig. Wirst du aussätzig. Gott hat sein Volk erwählt, seine Gemeinde erwählt und so weiter. Das ist was Besonderes, die Gemeinde Jesu Christi. Ich meine nicht das Lokal, wo man sich versammelt, aber das ist auch, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist nicht überall. In meinem Namen zusammenkommen. Weißt du, wenn du in deinem Namen kommst, oder ich in meinem Namen komme, und die in ihrem Namen kommen, da ist der Jesus nicht da. In meinem Namen, auf meinen Auftrag, auf meinen Befehl hin, auf meine Führung hin. Die Gemeinde ist etwas Besonderes, hat von Gott einen Auftrag. Und du wunderst dich nachher über Züchtigungen und Prüfungen oder Leiden und so weiter. Weißt du, du sagst ja, guck mal an, die bauen ab, anstatt auf. Manchmal entwurzelt Gott, manchmal arbeitet Gott so. Du verstehst Gottes Wege vielleicht nicht. Wenn du gerne auserwählt werden möchtest und auserwählt sein möchtest, du musst lernen, mit Christus zu gehen und dort dich aufzuhalten, wo Jesus sich aufhält. Und weißt du, wo Jesus sich aufhält? Am Kreuz. In aller Liebe. Am Kreuz hält er sich auf. Dort hängt er und er steigt vom Kreuz gar nicht runter. Verstehst du, wo die Leute kommen? Ja, wenn du Sohn Gottes bist, steigt vom Kreuz runter. Jesus hat keine Schuhe abgezogen. Er hätte einfach sagen, ein bisschen winken oder das Kreuz wäre umgefallen und er wäre daher geflogen. Aber nein, er blieb hängen, er starb sogar am Kreuz. Verstehst du das, was das bedeutet? Die Bibel kennt sieben Ursachen für Aussatz. Man wird aussätzig, wenn man nicht aufpasst. Und ich warne dich, weißt du, du kannst positiv, sauber, klar und rein bleiben, wenn du willst. Wenn du nicht willst, bitte, dann beschmutz dich. Aber sieben Ursachen kennt die Heilige Schrift für Aussatz. Üble Nachrede, Blutvergießen, Meineid, Unzucht, Hochmut, Raublust und Missgunst. Also davon kannst du in der Bibel studieren. Also sieben Ursachen für Aussatz. Und wenn du Aussätzige sehen möchtest auf der Straße, bei uns laufen so viele Aussätzige, die merkst du nicht. Was ist Aussatz überhaupt? Am schlimmsten ist es die üble Nachrede. 31 Mal wird es in der Bibel erwähnt, als Grund für Aussatz. 31 Mal üble Nachrede. Also, beschäftige mit übler Nachrede, red über Hinz und Kunz und Müller und Meier, richte, und du würdest sehen. Psalm 34, Vers 13 bis 14, heißt die üble Zunge. Ist heute der Hauptauslöser für den Aussatz, die üble Zunge oder die böse Zunge. Am besten sieht man das, das passierte auch damals im Heiligtum oder beim Volk Gottes, beim Israel. Das ist der Schlappmaul Miriam. Sie hat gegen ihren Bruder Moses geredet. Ja, glaubst du, Aaron und Moses, dass ihr die Einzigen seid, die Auserwählten? Ja, die waren die Einzigen. Die sind auch eine harte Schule durchlaufen. Moses war 40 Jahre in der Wüste. Verstehst du? Und Miriam wurde aussätzig. Plötzlich war sie aussätzig. Plötzlich ist sie ganz weiß geworden. Ganz das. Und der einzige Weg zur Heilung vom Aussatz Hör zu. Der einzige Weg zur Heilung vom Aussatz war Moses, ihr Bruder, gegen den sie gesündigt hatte. Es war der einzige Weg zur Heilung. Sie musste zu ihrem Bruder Moses, gegen den sie so übel geredet hat, der musste auf sie warten. Der musste sie gesund machen. Weißt du, man sündigt gegen Gott, man sündigt gegen sich selbst, man sündigt gegen die Natur und so weiter. Und gegen den man gesündigt hat, gerade mit wegen Aussatz, da muss man dorthin gehen und da das Problem lösen, wo das passiert ist. Und wir bleiben hier jetzt, hat Moses gesagt. Miriam, wir werden nicht weitergehen, wir bleiben hier, bis du gesund wirst, bis du wieder rein wirst, bis du wieder ins Heiligtum darfst. Bleibe also ruhig, bis mit den frommen Schauspielern oder Theaterleuten, Schlappenmäuler oder was auch immer ist, bis du mit denen zu Ende bist. Manchmal musst du warten, bis die Sache vorbei ist. Du musst warten, bis einmal alles vorbei ist. Mit den Leuten, die dich stressen. Und es wird vorbei sein. Die werden aussätzlich sein. Die, verstehst du, die kommt mir nicht zu nahe. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Die gehen plötzlich auf die andere Straßenseite, wenn sie dich sehen. Du bist aussätzlich. Aussätzige rufen, also ich bin unrein. Weißt du, einmal geht es mit allen vorbei, die dich beleidigen, dich kränken, dich verraten, dich belügen, dir was vorspielen. Weißt du, das geht mit allen vorbei. Weiter. Gott lässt nur zu, und ich sage dir, warum Gott zulässt, damit manche Übles über dich reden können und dürfen, damit er deine Reaktion sieht. Wie reagierst du darauf? Gehst du aus dem Häuschen, antwortest du, oder du bleibst ruhig und sagst, rutsch mir den Puckel runter. Ich habe damit nichts zu tun, will damit nichts zu tun und so weiter. Gott lässt unsere Reaktion, wie reagierst du auf den ganzen Dreck, was da sich herum, was aufgewirbelt wird, den ganzen Staub. Weißt du, sobald du ruhig bleibst, der Staub legt sich und hast wieder klare Sicht. Du musst wissen, die Gesetze der Natur, du brauchst gar nicht mal so fromm zu sein. Du musst nur wissen, wie funktioniert diese Natur. Weißt du, einfach ruhig bleiben, lass sie reden. Bleib immer positiv, das ist meine Botschaft. Bleibe immer positiv, trotz all diesen Dingen. Reg dich nicht über die Gottlosen auf. Also, ich verzweifelte, sagt der Liederdichter im Psalmen. Ich verzagte, ich wurde ärgerlich und, was weiß ich, habe Nervenzusammenbruch gekriegt. So redet er etwa, bis dass ich ging ins Heiligtum. Bis ich merkte, mit den Gottlosen ist bald zu Ende. Auch wenn sie dicken Wamps bekommen, versteht's, beim Luther. Und ihnen von Tag zu Tag besser geht. Und ich, der Fromme, muss so viel leiden. Also jetzt dieser Asaf, dieser Dichter hier und so weiter. Aber warte, bis du ins Heiligtum gehst. Bis er auch ans Heiligtum muss, aber der kommt gar nicht rein. Der steht vor verschlossener Tür. Es gibt auch einen Zustand, wo Menschen verloren gehen. Und weil sie haben ihre Berufung nicht festgemacht, was sie sollten. Bleibe immer positiv. Rege dich nicht über die Bösen auf. Weder auf der Straße, noch zu Hause, noch in der Gemeinde, noch in der Familie, noch sonst irgendwo. Reg dich nicht über die Gottlosen auf, die mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen, was auch immer ist, die sich von dem Herrn gelöst haben. Durch dieses Tal musst du durch. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, durch dieses Tal musst du durch. Lass dich nicht entmutigen. Positiv sein ist, bleiben heißt, sich nicht entmutigen lassen. Und sich nicht ärgern über die Menschen. Der Tag wird kommen, wo du das Leid und das Vaterhaus durch das vertauscht, wo du nach Hause kommst und nicht mehr an die Schweine mehr denkst und die Ferkel da, die darum sich getrieben haben und wo exakt das eintrifft, was Gott dir versprochen hat, verstehst? Der Tag wird kommen, der Tag X ist da, der kommt, wird bald geschehen. Es rächt sich alles im Leben. Ich denke nur an die schwere Geschichte, was der arme Josef, der Bub Josef da durchgemacht hat. Er wurde von seinen frommen Brüdern verkauft. Und was er alles da erlebt hat und was ihm alles angetan war und so weiter. Er hat so viel gelitten. Aber der Tag X kam, wo der Herr ihn erhöht hat nachher. Und nachher mussten sie alle kriechen vor ihm. Aber zuerst haben sie ihn in die Knie und in die Grube geworfen und in die Grube geworfen und in die Knie gezwungen. 1. Mose 42, 21. Sie sagten, wir sahen, also nachher, hinterher kann man immer schlau reden. Wir sahen seine Seelenangst. Wir sahen seine Seelenangst, als er uns anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Deshalb jetzt dieses Übel ist über uns gekommen. Wir hörten nicht auf ihn. Weißt du, sie haben alles gesehen, sie haben alles gehört, aber sie haben nicht gehört, was wirklich passieren sollte. Sie taten nicht Buße. Das war ihr Verhängnis damals. Wir sahen und sie haben nichts Böses mit Guten vergolten. Aber Josef hat es getan. Und erst als sie Buße taten, das ist diese positive Einstellung, kam ihre Rettung. Erst als sie sagten, Josef, wir haben dich verraten, jetzt rächt sich alles an uns, was wir dem Josef angetan haben. Wir haben unseren Bruder verkauft. Jetzt rächt sich an uns. Als sie Buße taten, hat Gott ihr Schicksal gewendet. Wir müssen also eigentlich immer Aufschau halten, dass Gott die Dinge verändert. Gott muss die Situation verändern. Echte Kinder Gottes, die müssen durch diesen Weg der Buße gehen. Ich denke, Gott sagte zu Eva, Eva hat gesündigt. Und Gott sagte zu Eva, Eva ist ein Bild auf die Gemeinde, 1. Mose 3,16, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Verstehe, Gemeinde soll das verstehen, Gläubige sollen das verstehen, Christen sollen das verstehen. Mit Schmerzen soll die Kinder gebären. Und es gilt nicht nur für leibliche Kinder, auch für geistliche Kinder. Für Menschen, die zum Glauben durchbrechen sollen, Wiedergeburt und so weiter. Echte Wiedergeburten gibt es nur durch Schmerzen. Wir Christen können den göttlichen Auftrag nur erfüllen, seid fruchtbar und mehret euch, wie es in der Bibel heißt, wenn wir mit Wehen herumlaufen. Mit Wehen. Und durch Wehen werden Menschen wiedergeboren, kommen zum Glauben. Perlen entstehen durch Schmerzen. Isoliere das Negative in deinem Leben. Bau eine, zieh eine Wand und eine dicke Wand, umso größer wird die Perle nachher. So entstehen Perlen. Mach aus jeder Wunde, aus jeder Verletzung eine Perle. Das ist, wie man aus dem Stress was Positives macht. Einfach umzingeln und das innen drin lassen und sich nicht mehr um den Dreck kümmern, den Staub oder diesen Staubkörnchen oder den Eindringling oder was das auch war. Mach aus jeder Verletzung eine Perle, aus jeder Wunde eine Perle, aus jeder Kränkung eine Perle. Hast du genug zu tun? Jesus ist für uns das beste Beispiel. Wurde verwundet, wurde verfolgt, verhöhnt, verspottet. Er wurde ein Sohn des Teufels sogar genannt, muss es vorstellen. Jesus, ein Satanskind, ein Fresser, ein Säufer, ein Eindringling, ein Verführer. Das hat mal Jesus zugesagt. Was hat Jesus getan? Er hat das alles ignoriert. Hat er widersprochen denen? Kommentar gegeben? Irgendwas gesagt? Er wurde angespuckt, geschlagen, ans Kreuz genagelt, verwundet. Aber er hat sich nicht geärgert. In dem ganzen Verhör mit beim hohen Priester hat er kein Wort gesagt. Dass sogar eine Ohrfeige ihm jemand gibt und sagt, redest du nicht, weißt du nicht, dass es ein hoher Priester ist? Du siehst, durch stilles Sein wirst du stark. Durch stilles Sein wirst du siegreich. Durch stilles Sein wirst du erfolgreich. Du solltest lernen, was das wirklich bedeutet, sich nicht zu ärgern über Leute, die sich ärgern. Lass die Leute grün und blau sich ärgern. Also das ist meine Philosophie. Wenn es einem nicht passt, kann er was anders machen. Aber ich lasse die Leute, wenn sich jemand ärgern will, jemand Streit will, der soll streiten, er soll sein Pulver verschießen, dass er gar kein Pulver mehr hat. Und dann sage ich, naja, guck mal, der Krieg ist zu Ende. Da ist kein Pulver mehr, keine Munition mehr. Gottes Leute ärgern sich nicht. Psalm 119, Vers 165. Gottes Leute ärgern sich nicht, steht in der Bibel, im längsten Psalm 119, Vers 165. Sie bleiben immer positiv. Gottes Leute ärgern sich nicht. Verstehst du das? Sie ärgern sich nicht, über gar nichts. Weißt du, warum sollen sie sich auch ärgern? Sie wissen, es geht alles vorbei. So wie sie gekommen ist, so geht es auch vorbei. Gottes Leute werden meistens durch Unrecht verwundet, verletzt. Schmerzen gehören eigentlich zum Leben. Auch seelische Schmerzen gehören dazu. So wie Atmung zum Körper gehört dazu. Wenn du das nicht hast, fehlt dir etwas. Gottes Leute ärgern sich nicht. Bleibe immer positiv. Weißt du, und wenn du dich nicht ärgerst, dann stresst ihn, stresst sie, stresst die Leute, macht die Leute fertig. Bleib ruhig. Das ist die Art und Weise, wie Jesus dem hohen Priester begegnet. Er blieb ruhig, auch wenn es ihm nachher das Leben kostete. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ruhig bleiben. Und Adam, der sollte im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen. Einfach, der hat geschwitzt und gearbeitet und geschuftet und hat den Fluch zum Segen gemacht. Du kannst jeden Fluch zum Segen machen. Du musst nur das tun, was Gott gesagt hat. Einfach die Schmerzen ertragen, die Schmerzen verkraften und nachher, wenn das Baby da ist, unser Junge, unser Mädchen. Und nachher im Schweiß seines Angesichts, dann nachher, wenn du Ernte kommt, dann erntest du ohne Aufhören. Und deshalb, wir sollten uns nicht genieren, genau im Fluch, in der Situation des Widerstandes, der Anfechtung, der Versuchung, einfach aussehen, den Samen aussehen. Auch zur Zeit der Ungunst, oder das, ja, wir haben wenig, aber wir streuen trotzdem aus. In Zeiten der Not, wer da spart, der sät nicht und der erntet auch nachher nichts. Bleibe immer positiv. Lass einfach Gott Gott sein. Lass einfach Gott sein, mach gar nichts viel. Dein Zuhause ist ganz woanders, ist nicht auf dieser Welt. Mein Heim, das ist nicht diese Welt, singen wir einmal. Dein Zuhause ist ganz woanders. Deshalb bleib positiv. Wir sind hier nur im Durchgang. Wir sind hier nur auf der Brücke. Vielleicht manchmal sogar sehr schmale Brücke, da muss man gucken, wie man da vorbeikommt. Wenn es dir hier zu gut geht, und jetzt sage ich was für Kinder Gottes, wenn uns hier zu wohl wird, dann wollen wir gar nicht in den Himmel. Dann sagen sie, ach Herr, im Himmel gibt es dort auch Heizung, gibt es dort Strom, gibt es dort, ist dort Luxus, verstehst du? Also hier habe ich doch alles, was ich brauche, mir fehlt nichts. Aber wenn hier vorne und hinten bei dir alles fehlt, dann sehnst du dich, oh Herr, wann kommst du bald, komme bald, Herr Jesus. Gott hat keine Probleme, es sei denn, du machst ihm welche. Und dann hast du welche Probleme, wenn du Gott Probleme machst. Aber Gott hat selbst keine Probleme. Also vertrau ihm, hoff auf ihn, setz dein Vertrauen auf ihn. Vor Gott musst du keine Angst haben. Er versteht dich. Er verunsichert dich nicht. Er zieht sich nicht von dir zurück. Er sagt, ich bin mit dir. Bleib ruhig. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Also bleib ruhig. Wenn du durchs Wasser gehst, glaube, dass das Wasser dich trägt. Dass das Feuer dir nichts anhaben kann. Wenn du ihn nicht fühlst, wenn du an Gott zweifelst, dann verzweifelst du. Also, es ist so wichtig, dass du voll Gottesbewusstsein bist, dass du weißt, mein Erlöser lebt. Mein Gott lebt. Mein Gott ist mit mir. Und wenn du das weißt, können 1000 Teufel aufstehen, können nichts gegen dich ausrichten. Wenn er dir manchmal auch ganz weit weg ist und ganz weit weg erscheint, aber der ist nicht weit weg, auch in der, du bist Gott der Nähe und du bist Gott der Ferne. Beides bist du. Also, du, bei dir ist alles hier und jetzt und heute und so weiter. Du musst also vor Gott keine Angst haben und dich nicht genieren vor Gott. Er ist alle Tage bei uns, Jesus Christus. Verzweifle nicht an Gott, wenn manchmal dir komische Dinge zugemutet werden oder er dir komische Dinge zulässt. Manchmal stehst du da und sagst, warte Gott, warum hast du das zugelassen? Oder wenn er deine Gebete nicht erhört. Weißt du, Gott teste dich. Was machst du, wenn deine Gebete nicht erhört werden? Oder nicht so, wie du das gedacht hast, erhört werden? Entweder sagst du, ich mache jetzt selber, lieber Gott, ich kann mir selber helfen, oder dir helfen meine Gebete, kann ich selbst erhören. Oder dann schreibst du Rundbriefe und dann sagst, bitte helfen Sie mir, ich bin in großer Not. Oder Gebetsbriefe verschickst oder sonst was. Was machst du, wenn du in Schwierigkeiten bist? Oder bleibst du still vor dem Herrn? Was können wir Menschen geben oder tun oder lassen oder zufügen? Bleibe fest und unerschütterlich. Das ist also die Botschaft. Sei nicht so zimperlich. Auch wenn dir manchmal schwierige Wege erscheinen oder du bist auf schwierigen Wegen. Weißt du, am schnellsten kommst du vorwärts auf schwierige Wege. Und kommst näher zu Gott. Je schwieriger der Weg ist, je anstrengender. Und vor allem, Gott führt uns manchmal durch unwegsames Gelände und da müssen wir durch. Durch unwegsames Gelände. Und ärgere dich nicht und sag Gott, warum? Er weiß es warum. Weil die Ägypter hinter dir her sind. Weil der Teufel hinter dir her ist. Aber den Weg geht er nicht. Weißt du, der Teufel geht einen Weg nicht, den untersten Weg. Den geht er nicht. Der ist immer zu stolz und sagt also, nein, diesen Weg werde ich nie betreten. Und deshalb führt Gott dich, wenn er dich zum Ziel bringen möchte, immer den untersten Weg. Verstehst du mich? Ich weiß nicht, ob du Amen sagen kannst, ob du einverstanden bist. Aber wenn du ehrlich die Bibel studierst und aufmerksam die Bibel studierst, kommst du drauf, Gott führt uns immer den untersten Weg. Das ist der sicherste Weg. Da kommt kein Ägypter, kein Pharao, kein Dämon. Die Teufel fliegen alle über, so die kämpfen in der Luft. Die fliegen nur über, die wollen immer ganz hoch rauf. Bleibe positiv, auch wenn Gott dich manchmal ganz allein lässt. Weißt, Gott macht manchmal Wurzelbehandlung bei uns. Wurzelbehandlung. Auch wenn er keine Antwort dir gibt und keine Lösung dir gibt. Bleib ruhig. Auch wenn er dich deinem Schicksal überlässt, dann denkst du mir, gibt es überhaupt noch einen Gott? Weißt du, wir machen als Kinder Gottes solche Perioden durch, wo wir fragen, gibt es überhaupt noch einen Gott? Weißt du, du wirst, wenn du ein echter Christ wirst, wirst du zuerst mal ein richtiger Atheist. Weißt du, du kannst nicht fassen, du verstehst die Welt nicht, du begreifst nichts. Und dann kommst du sagen, und dann, wenn du an den Punkt gekommen bist, auch wenn ich gar nichts spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich bei dir. Aber du wirst ein Atheist. Du spürst manchmal gar nichts. Du kommst dir ganz schlimm vor. Das kommen nicht einmal die Sünder so vor wie du als Christ, so in der Nachfolge Jesu. Herr, wo schlafen wir heute Nacht? Herr, wie kommen wir darüber? Herr, wie kommen wir aus dem Sturm raus? Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Schau die Jünger auf dem Meer, auf der Überfahrt. Bleibe positiv. Wenn du von allen Seiten bedrängt wirst, wenn du mal sogar untergehst, weil man dich sogar aus dem Schiff rauswirft, wie bei Jona. Bleibe ruhig. Jona hat ganz ruhig, weil er wusste, ich bin in Gott, auch wenn ich von Gott weglaufe. Ich bin in Gott. Ich bin ja Prophet Gottes. Gott hat mich berufen. Gott hat seine Hand auf meinem Leben. Also, wenn Gott mich beruft, wird er mich nicht unterwegs saufen lassen. Also, nehmt mich und schmeißt mich raus. Eigentlich wäre er froh gewesen, er wäre ertrunken. Aber der Herr verschaffte einen Fisch, der ihn nachher ans Land brachte. Weißt du, vielleicht bist du froh, dass du ertrinkst und umkommst oder stirbst oder den Geist aufgibst, aber das lässt Gott nicht zu. Erst recht, du wirst gesund und stark und munter und dann kommt ein Fisch und bringt dich ans Land. Bleibe positiv, wenn du Wüsten durchlaufen musst oder wenn dir das Leben schwer wird und unerträglich wird oder Tage kommen, die dir dann nicht mehr gefallen. Gib dich nicht auf, denn dann gibt Gott auch dich nicht auf, wenn du dich nicht aufgibst. Das ist ganz wichtig. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, sag doch deinem Gott ab. Hiob, sag doch. Weißt du, wir haben schon alles verloren, jetzt kommt es auf eins auch nicht mehr drauf an. Jetzt kannst du auch abdanken. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was jetzt passiert, also es geht nicht um mich, es geht um Gott, es geht um die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben. Er lebt. Ob ich jetzt lebe, ist es vollkommen egal. Ob ich es überlebe, ist egal. Gott muss überleben. Ich weiß, und er ist in uns. Christus in uns. Gott ist nicht unbedingt, und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen so ins Fantasieren. Gott ist nicht unbedingt für diesseits. Gott ist für jenseits. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Denn der Hiob sagt, und ich weiß, er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Aufersteht. Im Jenseits. Gott ist ein Gott von jenseits. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht, so beten wir im Vater unser. Hier ist unsere Welt, hier ist unser Reich, hier ist unsere Arbeit, hier sind unsere Höhen und Tiefen, hier ist unsere Zeit, aber seine Zeit muss kommen. Deshalb ärgere dich nicht, wenn es noch nicht Gottes Zeit ist. Für vieles muss die Stunde Gottes kommen, der Augenblick, wo Gott sagt, jetzt. Verstehst du, für uns ist es immer, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr Jesus. Wir sind zuerst einmal für dieses Leben bestimmt. Also ich bin jetzt noch nicht für den Himmel bestimmt, ich bin jetzt für dieses Leben bestimmt. Und hier muss ich das Beste machen, bleibe positiv. Hier und heute und jetzt. Und meine Zeit ist immer. Ich kann so und so mich entscheiden und ich bin immer richtig. Aber seine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Zeit. Wir sind nicht immer mit dieser Welt einverstanden. Oder auf diese Welt eingestellt. Aber Gott sagt hier, er sandte seinen Sohn und sein Sohn musste durch das alles durchlaufen, was wir jetzt auch durchlaufen müssen. Wir müssen uns in dieser Welt durchsetzen. Es ist nicht immer einfach. Den Willen Gottes zu verwirklichen in dieser Welt ist es nicht leicht. Es ist ein Kampf, ein Stress. Wir sind die Arbeiter, die diese Welt gestalten. Wir sind hier. Und wir sind hier, die Berliner Wüste zum Blühen bringen. Wir sind hier. Guck mal, wie unsere Schwester Gertrud hinten so ein kleines Gärtchen angelegt hat. Das ist wir. Und da kam neulich der Eigentümer hier und sagt, aber Sie haben sich einen schönen Eingang gemacht. Ja, wenn das alle Leute machen würden, da, obwohl es ihnen nicht gehört. Und so weiter. Sie haben sich einen schönen Eingang gemacht. Wir sind es, die hier die Wüste zum Blühen bringen. Und wenn du genau wüsstest, unten sind lauter Pflastersteine. Und man hat Erde drauf geschüttet. Man hat das also aus dem Leben das Beste gemacht. Und wir Christen sollten lernen, aus unserer Situation, aus unserem Zustand, egal was wir sind, immer das Optimale und das Beste zu machen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sagt die Bibel. Lass dich von dieser Welt nicht zerstören, von den Menschen, von den Scheinfrommen, von den Scheinheiligen oder wen auch immer ist. Weißt du, die Welt wird dich nicht zerstören. Die Welt hat kein Interesse an dir. Aber die Scheinheiligen, die werden vom Teufel geritten. Und die versuchen, dir ein Bein zu stellen. Die möchten, dass du auch zu ihnen gehörst und auch so leidest und siehst, wie die siechen. Denn wenn du wüsstest, was ein Gottloser durchmacht, der macht Höllenqualen durch. Er weiß, was richtig ist, aber er ist nicht drin. Und er kann es nicht fassen. Diese Welt will Gott nicht, lehnt Gott ab, aber die Welt ist ein Teil Gottes. Und Gott sagt, würdige Bewohner oder würdige Menschen sollen das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also bleib ruhig, bleib sanft. Was sanft ist oder Sanftmütigkeit ist, versuch mal zu analysieren. Schau im Wörterbuch nach, was ist Sanftmut? Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Der Gott dieser Welt, das ist jetzt noch Fakt, Tatsache, ist der Teufel. Aber wir müssen versuchen, so viel wie möglich dem Teufel abgewinnen. Einfach dem Feind widerstehen, das ist unser Auftrag, Nein zu sagen. Weißt du, der Teufel betrachtet dich und mich als Dissidenten, als Flüchtling und so weiter. Wir sind ja seine Feinde. Jetzt im Augenblick, wir sind seine Feinde. Wir haben die Fronten gewechselt. Wir kämpfen gegen den Tyrannen. Und er betrachtet dich als Verräter. Und du weißt ja, sobald du die Fronten wechselst, schießt das Schaf auf dich. So, wenn ein Moslem sich bekehrt, lebt er lebensgefährlich. Verstehst du, weil er die wahre Religion verlassen hat, was es auch immer ist, und jetzt Christ geworden ist. Du hast in dieser Welt einen göttlichen Auftrag, einen ganz schwierigen Auftrag, wenn du ihn nimmst. Lass ihn nicht stressen. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. So singen wir in diesem Lied. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Mach keinen Stress. Gott wird dich schon durchbringen. Er hat schon alle durchgebracht. Also ich bin erstaunt, den einen hat er früher geholt und einen später geholt, aber er hat alle Menschen bisher durchgebracht. Alle, die vor dir gelebt haben und vor dir, all die Jahrhunderte hindurch. Und die anderen Zeiten früher, die waren noch schlimmer als unsere Zeit. Uns tut niemand was zu leide. Verstehst du, wenn du deine Fahne raushängst, bist du gleich Nazi. Deutschlandfahne raushängst. Oder wenn du so einen Button aufhängst, ich glaube an Jesus oder ich bin Christ und so weiter, dann gucken sie schief. Oder wenn du Kreuz trägst, spucken sie auf den Boden. Weißt du, hier, das ist das Einzige, aber tut es weh. Aber früher hat man gleich die Leute aufgehängt, geköpft oder mit verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Die haben früher viel gefährlicher gelebt für ihren Glauben. Und die haben noch keinen Pfingsten gehabt. Es gab keine Charismatiker und keine Pfingstler. Verstehst du, wir haben heute Heiligen Geist, wir haben so viel Freiheit, wir haben Bücher. Die haben nicht einmal die Bibel gehabt. Und trotzdem waren sie so christlich. Ohne Bibel. Und sie haben das ausgelebt, was sie verstanden haben. Sie haben nicht nur die Bibel ausgelegt, sie haben die Bibel ausgelebt. Und das, was sie verstanden haben, das haben sie gut gemacht. Und das andere, was sie nicht verstanden haben, das haben sie gesagt, gut, wir wissen nicht, was es ist, wer der Antichrist ist, wer der falsche Prophet ist, oder wer das ist. Das ist total unwichtig, wer das alles sind. Oder da gab es doch keinen Staat Israel, noch gar nichts. Verstehst du, das hat sie gar nicht interessiert. Aber die waren Christen, die waren in Christus. Und sie haben für Christus gelebt und sind für Christus auch gestorben. Und es hat gar nichts ausgemacht, Land zu verlassen, Vater zu verlassen, Mutter zu verlassen. Ja. Und sie sind in ferne Länder gezogen. So wie Josef. Und der Herr war mit ihm. Das ist ausschlaggebend. Der Herr war mit ihm. Mach keinen Stress. Bleibe positiv, halte dich an den Herrn und der Herr wird sich an dir halten. Weißt du, wir als Christen sind alle durchweg Einzelkämpfer. Jeder an seinem Posten, da wo Gott ihn hingestellt hat. Du bist zwar zuerst einmal ganz allein und doch nicht. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Der Herr war mit Josef. Im Knast, der Herr war mit Josef. Der Herr war im Sklavenhaus mit Josef. Der Herr war, weißt du, dir sollte ausreichen, wenn der Herr mit dir ist. Aber die Frage ist der Herr mit dir, wo du bist? Und ich sollte sich vergewissern, ist Gott mit mir in meiner Mansarde? Ist Gott mit mir am Arbeitsplatz? Ist Gott mit mir, wo ich bin? Bin ich im Willen Gottes? Du solltest rausfinden, bin ich im Zentrum seines Willens? Nur im Auge des Orkans ist still. Nicht irgendwo als Randsiedler. Weißt du, wenn du in der Gemeinde ein Randsiedler bist, da bist du ständig im Sturm. Wenn du nur hinten sitzt, da wo die ganzen Stürme sind, hinten an der Tür, da wirbelt es am meisten Staub und Dreck und da kommen die ganzen Bakterien, gehen rein und raus. Aber wenn du im Zentrum bist, da kommt es gar nicht an. Weißt du, im Auge des Orkans Da sind wir ruhig. Wie kannst du noch so ruhig sein und schlafen? Ja, du kannst schlafen. Der Herr gibt in seinem Schlaf dann, weil du in Gott bist und Gott in dir ist. Du musst dein eigenes Leben leben. Du bist selbst geboren allein, eigentlich so, als wolltest du raus. Und du musst dein Leben leben und dein Leben gestalten und einfach dein Schicksal in deine Hand nehmen und immer positiv bleiben, was es auch immer heißt. Immer positiv bleiben, immer guten Mutes sein, das ist positiv sein, immer zuversichtlich sein, immer Hoffnung haben, immer Glauben haben und nie die Hoffnung sich nehmen lassen und vor allem sich die Salbung nicht nehmen lassen und sich nicht vom Teufel stören lassen. Weißt du, der Teufel möchte dich ständig stören. Verstehst du, immer so irgendwas dazwischen schicken, wo du sagst, was war denn da, was hat da geknallt? Verstehst du, dass du dich wegdrehst und dass du nicht mehr auf Jesus schaust? Du musst deinen eigenen Weg finden und du musst weiterbeten. Weiterbeten, ob jetzt Licht da ist oder kein Licht da ist. Ob der Heilige Geist da ist oder nicht da ist. Einfach mit Gott reden, verstehst du? Es ist nicht immer, dass der Heilige Geist da ist, dass du spürst, als warmer Ström von unten, nächstes Mal warmer Strom von oben, oder dass du spürst, jetzt ist, gute Luft. Weißt du, sogar im Kühlschrank kannst du Gott loben und preisen. Auf dem Friedhof. Die Herrlichkeit Gottes überall. Herr, fliehe bis ans äußerste Ende, du bist da, würde ich mich in der Hölle wetten, du bist auch da. Du musst wissen, Gottes Gegenwart ist überall. Auch in der Hölle ist Gottes Gegenwart. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Gottes Gegenwart ist überall. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Und dann nicht, das spüre ich gar nicht. Ich diene Gott meistens am besten, wenn ich nichts spüre. Wenn ich was spüre, dann bin ich nicht sicher. Ist es von mir oder ist es von Gott? Ist es von den Fliegen oder von den Mücken? Wer ist es oder vom Ungeziefer? Nein. Diene Gott, wenn du nichts spürst. Ruhig bleiben. Dich nicht aus der Fassung bringen. Der Teufel möchte dich regelrecht immer aus der Fassung bringen. So auf 180. Und dann bist du kurz tot, wenn du 180 hast, Blutdruck. Ich habe unterwegs eine Sendung gehört beim Herfahren mit Blutdruck, Bluthochdruck. Weißt du, dann die meisten, die kommen nicht mehr runter. Wenn die einmal drauf sind, dann kommt Herzinfarkt oder Schlaganfall. Kannst du aussuchen, was du willst. Lass dich runterbringen vom Herrn. Bleibe ruhig, getrost und gelassen. Gott ist nicht in Gefahr. Wenn einer in Gefahr ist, das bist du, wenn du nicht in Gott bist. Aber Gott ist nicht in Gefahr. Weißt du, der lacht und spottet ihrer. Was wollen die Atheisten da? Was wollen die Kommunisten? Was wollen die Gottlosen? Die wollen mich für tot erklären? Inzwischen sind sie selber tot. Er ist unser Schild. Egal, was da auf uns anprallt oder auf uns zukommt. Er ist unser Schild. Es würde vielleicht uns noch schlimmer ergehen, wenn der Herr nicht unser Schild wäre. Der Teufel würde uns noch schlimmer zusetzen, wenn der Herr nicht unser Schild wäre. Weißt du, wir wären noch viel mehr ausgeliefert, wenn der Herr nicht unser Schutz und Anker wäre und unsere Sicherheit wäre. Es würde uns viel, viel schlimmer gehen. Gott erlaubt dem Satan nicht alles, Geschwister. Gott erlaubt dem Satan nicht alles. Er sagt, mein lieber Freund, aber taste seine Seele nicht an. Hier wird alles verloren. Aber das ist seine Seele nicht an. Weißt du, Gott wacht über deine Seele. Sei so froh und dankbar. Er wacht über deine Seele. Weißt du, der arme Hiob hat für nichts eine Antwort. Er hat alles gehabt und verlor alles. Er war verwundet von Kopf bis Fuß. Von allen Seiten war er angegriffen. Voller Geschwüre war dieser Mann. Alles war bei ihm angegriffen. Und dann sagt er doch immer noch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, Gott in ihm, der war nicht in Gefahr. Taste seine Seele nicht an. Gott wacht über deine Seele. Sei doch froh heute. Und dann bleibst du ruhig. Gott wacht über meine Seele. Der Körper kann zerfallen. Der kann zerfressen werden. Der kann verbrannt werden. Aber meine Seele gehört Gott. Wenn du deine Seele rettest, rettest du dein Leben. Denn in dieser Seele ist alles drin. Behalte eine gute Seele. Was betrübst du dich, meine Seele, und wirst so unruhig in mir? Harre auf den Herrn. Gottes Wort. So sagt die Bibel, harre auf den Herrn. Was betrübst du dich, meine Seele? Weißt du, sei nicht so traurig, sei nicht so betrübt. Leb nicht so ein primitives Leben und ich darf mich nicht freuen. Freu dich über die Kleinigkeiten in deinem Leben. Und da gibt es genug Kleinigkeiten, worüber du dich freuen kannst.
genug Kleinigkeiten. Der Teufel möchte die Freude nehmen am Essen und Trinken, aber du sagst, oh Gott, ich danke dir für jeden Atemzug. Gott, ich danke dir für jeden Bissen. Ich danke dir für jeden Schluck. Merkst du nicht den Trick des Satans? Der möchte dir Spaß am Leben verderben. Alles verpanscht, die ganzen Nahrungsmittel heutzutage. Und sagt er, das darf nicht essen, das darf nicht essen, das kann man nicht mehr essen. Das lass dir schmecken. Gott sagt, alles ist zur Nahrung der Menschen gegeben. Satan möchte dich von den Speisen abhalten. Verzweifle nicht. Bleibe positiv. In Jesu Namen, da heißt es, und wenn sie etwas Giftiges trinken oder Giftiges essen, das wird nicht schaden. Und ich bin sicher, wir kommen in solche Augenblicke und Situationen, wo wir verpanschtes Essen nehmen, mit Rinderwahn und welchen Wahn auch immer noch. Guck mal, wo ist heute das ganze Rinderwahn geblieben? Du redest nicht mehr. Das war alles nur Geschäftemacherei. Glaub mir das. Ob da Leute gestorben sind oder nicht gestorben sind. Weißt du, der Gerechte, wenn du glaubst, wenn du mit Danksagung empfängst und du sagst, Halleluja, Vater, ich danke dir für dieses Fleisch von der Freibank. Weißt du, was Freibank ist? Wahrscheinlich nicht mehr. Okay, aber unsere älteren Geschwister wissen es noch. Weißt du, oh Gott, ich danke dir, auch wenn es eine Notschlachtung war. Ich nehme es aus deiner Hand. Halleluja. Wir müssen lernen, alles aus Gottes Hand zu nehmen. Das ganze Leben müssen wir als Kinder Gottes aus Gottes Hand nehmen. Das ganze Leben. Nicht nur aus dem Laden kaufen, sondern aus Gottes Hand. Das will gelernt werden. Bleibe positiv. Die da glauben, sie werden, auch wenn sie etwas Vergiftetes essen, nicht schaden. Oder was Bitteres essen. Es wird sich in ihrem Mund sich in Süßigkeit, in Honig umkehren. Bin überzeugt. So wie Gott das bittere, ungenießbare Wasser da in Mara genießbar machte, das ist nicht nur bildlich und nicht nur geistlich zu verstehen, sondern auch wirklich zu verstehen. Gott kann das bittere Wasser süß machen und genießbar machen, auch wenn es verdorben ist. Weißt du, schon Termin abgelaufen. Also, wenn ich denke, wir zu Hause, wie viel wir gegessen haben, was abgelaufen war. Wir haben gar keine Uhr gehabt, gar nicht gewusst, was abgelaufen ist. Also, was auf den Tisch kam, wurde gegessen. Aber wir haben alle überlebt. Und in Russland überleben alle. In aller Liebe. Verstehst du? Weil da guckt man nicht die Verpackung. Heute habe ich was eingekauft, da stand da, ach, ist ein Tag abgelaufen schon. Also, das kann man gar nicht kaufen. Du kannst noch 10 Tage essen. In aller Liebe. Aber es ist ja alles nur, wie viele Tonnen Lebensmittel wir wegwerfen und auf der anderen Seite dieser Welt verhungern die Leute. Danke Gott und iss und sag danke für, jetzt fragst du die Verkäufer, ob du billiger kriegst, bis abgelaufen ist. Manchmal laufen die Daten nur für die Christen ab, aber die Christen kapieren es nicht. Die wollen was Besonderes. Wir sind was Besonderes von innen und nicht von außen. Und wir interessieren das Besondere bei uns, was innen drin passiert. Das ist, was nachher das Unwichtige wichtig macht. Und unser Glaubensphilosophie ist nicht Essen und Trinken, sondern Freude und Friede im Heiligen Geist, steht in der Bibel. Freude und Friede im Heiligen Geist. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann hast du so viel Immunstärke, so viel Abwehrkräfte, so viel Hormone, dass das alles gar nichts ausmacht. Und teste mal, werde voll Heiligen Geistes. Das Problem ist, die meisten Christen sind nicht mehr voll Heiligen Geistes. Als ich in Ukraine war, nicht weit weg von Tschernobyl, dann haben sie Pilze gebracht und haben sie Erdbeeren gebracht aus dem Wald und ich wusste, das ist nicht koscher. Das ist bestimmt radioaktiv. Die haben mir erzählt, also von Tschernobyl, was dort alles für Tiere waren, wie die Pflanzen alle riesig gewachsen ist. Und dann bringen sie mir jetzt die Pflanzen. Die haben mir zuerst mal Schrecken gebracht. Und dann, aber dann hat der Bruder gesagt, lasst uns beten und Gott danken für diese Speise. Und dann haben wir gebetet und ich habe gegessen und ich lebe schon 20 Jahre danach. Und bin nicht radioaktiv. Und mich würde auch gar nicht stören, diese Radioaktivität, was Bedanksagung empfangen wird. Mit Danksagung aus der Hand Gottes. Die Pilze, die haben mir gut geschmeckt. So gut haben die Pilze nicht geschmeckt. Noch nicht so, schon lange nicht mehr so geschmeckt. Bleibe positiv. In Hiob 23, Vers 8 und 9, da ist eine Aufforderung, wie ein Gebot fast. Verzweifle nicht an Gott. Verzweifle nicht an Gott. Hiob 23, 8 und 9. Verzweifle nicht an Gott. Der Teufel möchte, dass du an Gott verzweifelst. Das ist er. Seine Taktik, sein Trick. Verzweifle nicht an Gott. Auch wenn du ihn nirgendwo erkennst, dein Gott ist in Christus, in dir, im Heiligen Geist, und er ist im Himmel. Und er ist in deinem Tempel. Da ist der Gott. Verzweifle nicht an Gott. Du musst also nicht mehr in alle Himmelsrichtungen gucken, wo ist jetzt Gott. Verzweifle nicht, wenn du ihn nicht siehst. Du wirst ihn auch nicht sehen. Du musst nach innen schauen. Der ist in dir. Egal in welche Richtung du gehst, in Hiob 23, Vers 10, egal in welche Richtung du gehst, Gott ist mit dir. Oder besser gesagt, in dir. Egal in welche Richtung du gehst, Gott ist in dir. Egal, was für eine Entscheidung du triffst, wo du dich niederlässt, was du unternimmst, wenn du mit Gott bist, Gott ist in dir. Weil die meisten Leute gucken, soll ich nach Süddeutschland auswandern, soll ich nach Norddeutschland auswandern, soll ich nach Westdeutschland auswandern, soll ich überhaupt nach dem Westen auswandern oder soll ich nach dem Osten auswandern, nach Sibirien gehen? Wohin soll ich gehen? Weißt du, Gott ist in dir und wo du bist, da ist der Himmel. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Bleibe positiv, bleibe normal, bleibe nüchtern. Da sparst du so viel Geld. In jeder Lage findest du Gott. Also, so steht es beim Hiob 23. Selbst wenn es von deinem Leben nur noch ein Stumpf übrig bleibt, steht dort so. Selbst wenn von deinem Leben noch ein Stumpf bleibt und aus den Wurzeln wird neues Leben wieder aussprießen. Also bleibe in Gott. Gott geht nicht unter. Bleibe ruhig. Selbst aus deinem Stumpf geht noch was hervor. Das Leben des Menschen vergleicht die Bibel mit Gras. Das Gras stirbt ab und im Frühling, guck mal, ich frage, wo sind die ganzen kahlen Wiesen geblieben? Die ist alles grüner Teppich ausgelegt, verstehst? Alles in grün. Im Frühjahr, die Wurzeln schlagen aus. Deine Wurzeln gehen, sind bei Gott. Was ist das Menschenleben? So, dein Original ist im Himmel, bleib ruhig. Auch wenn hier dein Original, dein Image, dein Äußeres, dein Ruf zerstört wird, dein Original ist bei Gott im Himmel. Auch wenn hier der Leib zerfällt, steht in der Bibel, aber wir werden im Geist von Tag zu Tag erneuert. Du bist nur ein Nachkomme des irdischen Menschen, aber wenn du Christus in dir hast, bist ein Nachkomme Gottes, ein Ebenbild Gottes. Dein Vorbild, dein Original, deine Gene sind im Himmel. Jesus freut sich und sagt, oh Leute, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. In 2. Korinther 5, ich bin gerade immer noch beim Korinther, komme nicht weiter vorwärts, aber ich mache Korinther. Also, ich denke manchmal, was der Paulus im 2. Korinther niederschreibt, das ist manchmal, was wir als Christen in dieser Welt durchmachen müssen. Genau. Anfechtung von allen Seiten, wie Kämpfe und so weiter, Stress von allen Seiten. Und da schreibt er, das Zelt wird einmal abgebrochen. Und mir ist es noch nie so groß geworden. Ich habe schon darüber gepredigt und so weiter und gesprochen. Aber das Zelt wird abgebrochen. Paulus vergleicht dieses irdische Leben wie ein Zelt. Wir sind nur im Camping hier, zum Campieren. Und der Camping hört einmal auf, verstehst du? Und wir haben einen Bau von Gott. Ein Haus ist was Stabiles, was Bleibendes. Aber ein Zelt, da legst du mal hin, da schläfst du mal dort, da schläfst du mal dort, da schläfst du mal dort, verstehst du, im Zelt. Das Zelt wird abgebaut. Das Zelt wird abgebaut. Deine Seele ist in Gottes Hand und wir sind hier wie im Zeltleben. Alles ist nur vorübergehend. 2. Petrus 1, Vers 13. In der neuen Welt, da gibt es ein Bau von Gott selbst, aber auch Jesus sagt, ich gehe voraus und euch eine Stätte zu bereiten, euch dann zu mir nehmen. Im Himmel wirst du nicht mehr im Zelt wohnen. Im Himmel wird es auch keine Stiftshütte mehr geben, kein Zelt, was unterwegs ist. Das wird so bleiben für immer und alle Zeit. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass nichts Vorübergehendes. Weißt du, das macht dich getrost und ruhig. Das Haus ist nicht von Menschenhand, sondern von Gottes Hand erbaut. Und so ein Zelt, da baust du aus. Ich war gerne campieren, ich habe gerne campiert. Weißt du, aber das ist alles, du musst wieder nach Hause. Das ist nur vorübergehend. Und wenn schlechtes Wetter ist, ich werde nie vergessen, ich habe in Basel mal auf dem Campingplatz campiert und plötzlich mitten drin im Nachts denke ich, hast du ein Bett gemacht? Da ist alles so nass, meine Matratze schwebt. Da war der Rhein ist über die Ufer gegangen und ich bin geschwommen in meinem Zelt. Dann habe ich meine Habseligkeiten schnell zusammengeholt und dann bin gerast. Also, das ist Zeltleben, Hochwasser plötzlich. Und der ganze Campingplatz musste evakuiert werden. Oder in Marseille unten, da bin ich auf dem Campingplatz und plötzlich heißt es, wir müssen den Campingplatz räumen, Waldbrände kommen. Du verstehst, da bist du nicht sicher, da musst du den Platz verlassen, fluchtartig. Schnell den Wagen aufspannen und dann fort. Wir sind nackt in diese Welt hineingekommen, wir werden auch nackt diese Welt verlassen. Ich will noch einen Gedanken weitergeben, ganz schnell, was mich bewegt hat in der Vorbereitung. Bleibe positiv. Bleibe positiv. Es ist so wichtig, dass wir wissen, um was es in dieser Welt geht überhaupt mit uns. Jesus hat alle deine Sünden vergeben. Mit deiner Vergangenheit musst du dich mit nicht mehr beschäftigen. Das ist erledigt, ist vorbei. Er hat alles getan, es ist vollbracht und da ist es und so weiter. Das ist fertig. Aber was wir tun sollen, wir sollen Kleider schaffen, damit wir nicht eines Tages vor Gott nackt stehen. Und die Kleider, die himmlischen Kleider werden gewebt durch Werke und Früchte. Durch Werke und Früchte. Deshalb, wir werden nackt diese Erde verlassen, dann nimmst du nichts mit, du nimmst überhaupt nichts mit, aber und ihre Werke folgen ihnen nach. Und die Früchte natürlich auch. Und Jesus sucht Früchte. So, Früchte und Werke, die gehören zusammen. Und das sind unsere Klamotten für den Himmel. Und wir sollen darauf achten, dass wir nicht nackt und bloß und jämmerlich und elend erfunden werden. Und die meisten Christen werden vom lieben Gott nackt stehen. Möchtest du das? Verstehst du? Und was sind Werke? Werke der Gerechtigkeit, Werke des Friedens und so weiter. Nicht nur Frucht. Werke und Frucht sind manchmal übereinander auch Liebe, auch Werke der Liebe, der Nächstenliebe. Da gehört so vieles dazu. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Weißt du, Gott will sehen, wie wir uns verändert haben, was er durch seinen Heiligen Geist aus uns machen konnte, wie wir gewachsen sind und welche Früchte wir jetzt tragen. Er sucht Früchte an uns. 3 Jahre lang bin ich an dir vorbeigegangen oder 30 Jahre besser bei uns Deutsche, 30 Jahre und wir haben noch keine Frucht gefunden. Frucht des Geistes, Liebe, Glaube, Friede, Selbstkontrolle, eine ganz schlimme und wichtige Frucht, harte Frucht. Weißt du, das ist so eine Nuss, Selbstkontrolle. Und ich beherrsche mich. Und ich nehme nicht. Und ich tue es nicht. Und ich sage nicht. Weißt du, dieses zu sich selber stehen, selbst die Kontrolle in seinem Leben übernehmen. Was ist aus dir geworden? Weißt du, Gott, das ist, was in der Ewigkeit zählt. Römer Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf. Aufgefordert, eine Forderung. Liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein, das sind Werke, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Dazu sind wir aufgefordert. Bist du mit deinem ganzen Leben für Gott da? Nicht nur für die Gemeinde und nicht nur für den Pastor und nicht nur für Bruder und Schwester, für Gott da sein, was das auch immer heißt. Seid ein lebendiges Opfer. Ich habe gesagt, Buße ist das eine und dann erst das Opfer. Nicht zuerst das Opfer und dann nachher irgendwas anders. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird, das ihm gefällt. Nicht ein Opfer, das nur dir Spaß macht. Weißt du, dir macht vielleicht was anderes zu opfern Spaß als das, was Gott will. Und Gehorsam ist besser denn Opfer, steht in der Heiligen Schrift einmal. Gehorsam ist besser. Also bringt lebendige Opfer, die Gott gefallen, ihn auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort. Also Gott gleich wohlgefällig sein. Und dann heißt es weiter, im zweiten Vers, passt euch nicht dieser Welt an. Passt euch nicht dieser Welt an. Wie schnell passen wir uns der Welt an? Sondern ändert euch. Das sind Werke. Ändert euch. Ich muss mich ändern. Wie bitte? Ich habe gedacht, der Heilige Geist ändert mich. Ich muss dem Heiligen Geist Raum geben, dass er mich verändert. Sonst bleibe ich ein sturer Bock. Ich muss mich verändern, liebe Zeit. Ich. Weißt du, die meisten warten, bis der liebe Gott was tut. Bis er mal einen Vorschlaghammer auf den Deckel gibt. Ja, und dann, oh, was ist mit mir passiert? Nein, Gott sagt, ändere du dich mal. Sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu aufrichten lässt. Oder ausrichten lässt, nicht aufrichten. Ganz neu auf Gott sich ausrichten lassen. Der Heilige Geist will uns ausrichten. Geh in diese Richtung. Geh diesen Weg. Mach diese Arbeit. Passt euch nicht dieser Welt an. Sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr ihn beurteilen, was Gottes Wille ist. Und du merkst erst, was Gottes Wille ist, wenn du dich von Gott ausgerichtet hast. Oder er dich ausrichten konnte. Oder dich korrigieren und leiten konnte. Was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und dann noch das andere Wort, das ich noch habe, aus Offenbarung 22, Vers 10. Und dann sagte Jesus zu mir, zum Johannes, auf der Insel Patmos, als er die Offenbarung schrieb, Offenbarung 22, Vers 10. Halte das prophetische Wort nicht geheim, das du aufgeschrieben hast, denn bald wird alles in Erfüllung gehen. Wer dennoch weiter Unrecht tut und tun will, der soll es tun. Wer weiter sündigen will, bitteschön, sündigt weiter. Es ist schon ein hartes Wort. Und es ist am Ende der Zeit. Das ist für diese Erde gesprochen. Das sind die letzten irdischen Worte Jesu, dass er hier einem Menschen, seinem Apostel Johannes, weitergibt. Da sagt er also, wer weiter Unrecht tun will, bitte macht, sündigt weiter. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Steht im Wort Gottes. Offenbarung 22, kannst nachlesen, streite ich mit dem lieben Gott. Doch wer ein Leben führt, wie Gott es gefällt, der soll es weiterhin so leben. Das sind Werke. Der soll weiterhin so leben, wie Gott gefällt, auf Gott hören, auf Gott ausgerichtet sein und so weiter. Der soll so weiterhin leben. Und wer Gott gehört, der soll auch weiter bei ihm bleiben. Wer Gott gehört, soll weiterhin bei ihm bleiben, soll in der Gemeinde bleiben, soll am Volk Gottes bleiben, soll in der Arbeit des Herrn bleiben, soll dem Herrn dienen in seinem Heiligtum. Auch wer der Pförtner im Hause Gottes ist, egal welche Funktion du hast, der soll beim Herrn bleiben. Und dann heißt es weiter, Vers 12, Offenbarung 22, macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet. Und werde jedem den verdienten Lohn geben. Bis zur Buß und Bekehrung und Wiedergeburt kannst du nichts tun, das hat der Heiland alles getan. Aber ab der Buß und Bekehrung bist du zuständig und nicht mehr der liebe Gott. Und nicht mehr der liebe Gott. Das ist so wichtig. Und ich werde jedem den verdienten Lohn geben, was er verdient hat. Und ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ich bin Alpha und Omega. Vers 14 und weiter, glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reingewaschen haben. Immer wieder, die haben die Kleider reingewaschen. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens essen. Dann werden sie die Früchte, die sie gebracht haben, von den Bäumen des Lebens essen. Das, was ihr Leben hervorgebracht hat. Das, was sie, und die Früchte. Weißt du, da kommen die Leute, was tut es, durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Oder dein Namen, weißt du, wie gesegnet wirst du sein, wenn Leute kommen und dann dich preisen. Das sind die Früchte nachher. Und dann wirst du wieder aufsteigen im Herrn. Jedes Mal, weißt du, wenn jemand sagt, gefällt mir, wohlgetan, er war treu, er war fest und so weiter, da steigst du wieder auf in Gott. Und sie werden die Früchte genießen. Die Werke sind das andere, die Werke sind an dir selber. Und die Früchte sind das, was dein Leben gebracht hat. Und wir sind nicht umsonst in dieser Welt. Gott hat uns nicht umsonst hier in Berlin hingestellt. Wir wohnen, wo Satans Thron ist. Wir leben in dieser Stadt. Da wollen wir uns gar nichts vormachen und irgendwas uns weiter vorspielen. Wir sind da. Aber wir haben Früchte. Wir haben Menschen zu Jesus geführt. Wir haben Menschen gedient. Wir haben Menschen ermutigt. Wir haben Menschen versucht näher zu ziehen. Ob es immer geschafft haben, ist eine andere Sache. Aber wenn wir Gott dienen, ich sage euch ein Geheimnis, wenn man Gott dient, der eine sät, der andere behackt, der andere begießt, der andere bejätet und der andere macht das. Und Wachstum und Gedeihen gibt allein der Herr. Wachstum und Gedeihen gibt allein der Herr. Das ist nicht deine Sache. Du kannst nicht die Pflänzchen an die Ohren hochziehen. Weißt du, dann reißt du die mit den Wurzeln aus. Wenn du sie ziehst jetzt, wachst, liebe Geschwister, nehmt zu im Werk des Herrn. Weißt du, plötzlich sind sie entwurzelt alle, wenn es so geht. Nein, das können wir nicht machen. Das ist die Sache des Herrn. Wir können nur das Wort predigen, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und wenn Leute kommen und sagen, ja, ich kann geistlich nicht wachsen und ich kann die Gemeinde verlassen, wenn ich da geistlich in der Gemeinde nicht wachse. Weißt du, es gibt so gute Predigt, wie du hier hörst, dann musst du weit durch Deutschland fahren. Und ich übertreibe es nicht. Leute schreiben mir das, könnt ihr auf Internet nachlesen, was die Leute, wie dankbar sie sind, auch im Facebook. Leute schreiben, da lese ich rein zufällig. Also, Herr Matutis, wir hören regelmäßig meine Frau und ich und wir wachsen im Glauben. Verstehst du? Also, wenn einer wachsen will, kann er überall wachsen in der Gemeinde. Also, keiner muss dann von der Gemeinde gehen. Ja, wir brauchen Wachstum, wir brauchen mehr. Weißt du, Leute möchten was tun für Gott, aber sie sind nicht reif und fähig, was für Gott zu tun. Die sind Schlappschwänze, auf Deutsch gesagt. Geistliche Schlappschwänze, die kriegen ihren Hintern nicht auf und dann wollen sie für Gott was tun. Weißt du, die sollen zuerst mal von innen her wachsen und reif werden und rein werden. Zuerst mal Buße tun in ihrem Leben aufräumen. Da ist so viel im Leben bei Christen aufzuräumen. Ich will was für Gott tun. Ich weiß von meinem Leben, ich diene Gott schon viele Jahre, aber der Herr muss in meinem Leben aufräumen, damit ich noch besser dem Herrn dienen kann. Und je mehr ich in meinem Leben aufräume, desto besser kann ich nachher dem Herrn dienen. Und das ist eine Reifung. Wenn ich heute dran denke, was ich in meinen jungen Jahren als Pastor gemacht habe, mir stehen die Haare zu Berge und sage, lieber Gott, vergiss, dass ich dir gedient habe. Verstehst, was ich gesagt habe, in meinen Dummheiten, Ich war ehrlich, ich habe Gott gedient mit meinem ganzen Fleisch, aber ich war nicht reif. Wenn ich damals Gott gedient hätte mit der Reife und der Weisheit, die ich heute habe, hätte ich ganz was anderes getan. Total anders die Leute behandelt und anders gesprochen, anders das Wort verkündigt. Wir wachsen ja gerade. Und da hier dieses Wort, was ich gelesen habe, glücklich werden all die sein, die ihre Kleider rein gewaschen haben. Zuerst einmal beginnt die Arbeit bei uns. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens genießen und essen. Erst wenn das der Fall ist und dann weiter und draußen vor der Stadt, vor Berliner Toren, da draußen irgendwo in Brandenburg, vor der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben. Alle, die Gott nicht an sich arbeiten ließen. Alle, die sich mit Zauberei abgegeben haben. Positives Denken. Wir sind positiv. Aber Zauberei, so Hokuspokus, jetzt, ich kann das auch. Weißt du, Simon der Zauberer, ja, der verzaubert das ganze samaritische Volk. Gottes Kraft ist das, was Großes und Mächtiges und Gewaltiges. Draußen werden die bleiben. Und guck mal, was noch alles passiert. Draußen vor der Tor in der Stadt müssen die alle Feinde Gottes bleiben. Und da wird aufgezählt, wer die Feinde Gottes sind. Willst du das wissen, wer die Feinde Gottes sind? Die Zauberer, die sexuell zügellos leben, die Mörder, alle, die anderen Götter nachlaufen, die gerne lügen und betrügen. Die gerne lügen, erzählen, Märchen erzählen und quatschen und die anderen betrügen, anderen was vorspielen, anderen was vormachen. Draußen werden sein, die anderen Göttern nachlaufen. Weißt du, die dem Geld nachlaufen oder was weiß ich, der Ehre nachlaufen, dem Ansehen nachlaufen. Das kann alles Götzendienst sein. Und die zügellos leben, das ist auch so viel, die sich nicht unterordnen können wollen und sagen, ich brauche das nicht. Weißt du, das ist so ein Widerspruch. Christen müssen lernen, mit Widerspruch zu leben. Auf der einen Seite sind wir frei und auf der anderen Seite sind wir gebunden in Jesu Christi. Und dann kann ich nicht mehr alles machen. Ich kann nicht alles machen, was ich machen möchte. Ich bin gebunden. Ein Sklave Jesu Christi. Ich bin gebunden. Ich habe Verpflichtung Gott gegenüber, den Menschen gegenüber, der Berufung gegenüber. Ich habe Verpflichtung. Wir sind gebunden. Und dann Mörder. Du denkst, wenn jemand, Adolf Hitler oder Eichmann, die kommen in die Hölle. Nein, Mörder, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, weißt du, was du bist? Des höllischen Feuers schuldig. Und aus dem Herzen kommt, weißt du, da musst du gar nicht ein paar Pistole nehmen und Schwert oder Dolch oder Axt. Aus dem Herzen kommen Mordgedanken. Pass auf, lieber Gott, lass ihn sterben. Mordgedanken. Verstehst du? Oder Herr, nimm ihn weg. Weil genau das ist so schlimm. Herr, nimm ihn weg. Ist doch genauso. Mord. Also, die werden das Reich Gottes gar nicht sehen. Und all die anderen, also wird aufgezählt, die werden draußen stehen vor der Stadt und die werden heulen und Zähne knirschen und das ist aber ein anderes Kapitel, das geht mich nichts an. Das ist Gottes Sache, sein ist das Gericht, sein ist das Reich, sein ist die Kraft und sein ist die Herrlichkeit. Bleibe positiv, bleibe auf dem Teppich, bleibe normal. Das heißt, also positiv bleiben, reg dich nicht so auf, mach deine Arbeit. Da, wo Gott dich hingestellt hat, was er dir befohlen hat, macht euch bereit, heißt es hier, ich muss mich bereit machen auf die Wiederkunft Jesu. Ich muss vor Gott stehen, nicht ihr für mich. Ich muss für mich selber vor Gott stehen. Ich muss für mich selbst vor Gott verantworten, was ich gemacht habe und nicht gemacht habe, was ich gesagt habe und nicht gesagt habe, was ich gedacht habe und nicht gedacht habe. Ich muss vor Gott verantworten, die Sachen. Niemand anders. Und ich muss nicht für dich verantworten. Ich werde für dich nicht sagen, ja, der hat es nicht gemacht. Ich werde vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Das ist das Einzige, wo ich zur Rechenschaft gezogen werde. Aber ich werde nicht für dich gerade stehen müssen. Du musst für dich selber gerade stehen. Und ich muss für mich gerade stehen. Für mich kann niemand gerade stehen. Ich kann für meine Kinder nicht gerade stehen. Und wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, sind sie selbstverantwortlich vor Gott, sind religionsmündig, nicht einmal das. So weiter. Nur solange kleine Kinder sind, lasse die Kindlein zu mir kommen. Wenn die nachher groß sind, dann heißt es, die Kinder, die müssen selbst, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Das ist Pfingsten. Also, die müssen selbst vor Gott sich stellen und sagen, ich muss in das bleiben, was meines Vaters ist. Das ist so eine wichtige Aufgabe. Bleibe normal. Übertreib's nicht. Bleibe positiv. Und dieses Nicht-Übertreiben, das sehe ich an Jesus, als er 12 Jahre alt war, er blieb im Tempel. Obwohl der Tempel gottlos war. Obwohl der Tempel dahingegeben war bereits. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Aber Jesus blieb in dem Tempel. Auch wenn es ein Mördergrube war. Er blieb im Tempel. Und er versuchte, das Beste zu machen, solange er hier in dieser Erde lebte. Er sagte, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Er blieb normal. Und dann heißt es von Jesus, als dann die Eltern kommen, Maria und Josef, warum hast du uns das angetan? Sagt er, wisst ihr nicht, dass ich in das sein muss? Und da heißt es, und Jesus fügte sich. Er ging mit den Eltern mit. Er hat ihnen nicht widersprochen. Wir kommen ja vom Muttertag. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Und er hat es getan. Er war gehorsam. Und er fand Gnade bei Gott und Menschen. Und das ist positives Leben. Er hat nicht widersprochen. Und dann hat er 18 Jahre lang zu Hause mit Vater Josef gezimmert, gehackt, genagelt. Er hat gewirkt und gedient und das Beste aus seinem Leben gemacht. 18 Jahre lang, bis dann die Stunde Gottes kam und sagte, wo der himmlische Vater ihm sagte, und mein Jesus, jetzt ist deine Zeit gekommen. Du bist jetzt ein Prediger. Geh und predige. Geh und verkündige meinen Willen. Und dann geht er und predigt. Und das macht er ganz. Und was er tut, macht er von ganzem Herzen. Und regt sich gar nichts aus. Auch wenn seine Angehörige, seine Familie sagen, der ist verrückt, der überspannt alles, der übertreibt alles. Deine Familie wird, deine weltliche Familie, deine Gesellschaft wird dich nicht verstehen, wenn du von Gottes Ruf, Gottes Stunde kommt und Gott dich ruft. Die Welt wird dich nicht verstehen. Die Frommen werden dich nicht einmal verstehen. Die denken, du bist wahnsinnig, ausgeflippt. Aber du bist im Willen Gottes. Und er tat das. Sogar seine Jünger haben ihn nicht am Schluss verstanden. Weißt du, sogar die, die er berufen hatte, die seine Nachfolger sein sollen, die sein Geschäft übernehmen sollen, die haben ihn nicht einmal verstanden. Jesus blieb ruhig. Er sagt, alle werden mich verlassen. Und das Volk hat ihn abgelehnt, der hohe Priester hat ihn abgelehnt. Was für Segen wäre geworden, wenn der hohe Priester Jesus anerkannt hätte? Oh, da wären die Juden die begnadigsten Menschen auf dieser Welt. Und jetzt haben sie einen Fluch auf sich geladen. Sie haben ihn gekreuzigt. Den Sohn Gottes. Also bleib normal und du machst keine Fehler. Bleib ruhig und du bewahrst deine Seele vor Verderben. Und ärgere dich nicht. Ärgere dich nicht über die Gottlosen. Ärgere dich nicht einmal über dich selbst. Also wenn ich mich ärgere, ich ärgere mich meistens über mich selbst immer meistens. Ich ärgere das, warum hast du es gesagt? Warum hast du es gemacht? Warum bist du nicht hingegangen? Warum? Weißt du, über sich selber ärgern. Bleib normal. Bleib ruhig, vielleicht wollte Gott nicht, dass du hingehst und dass du sagst und dass du tust und so weiter. Und dann regst dich nachher so auf. Du weißt nicht, was Gott vorhatte. Aber wenn du in Gottes Händen dich morgens befiehlst, befiehl deine Wege auf den Herrn und hoffe auf ihn und er wird alles wohl machen. Wenn du dich morgens aufschließt und dich Gott anbefehlst, dann kannst du nichts falsch machen. Dann wirst du dann so von oben her geleitet und dann musst du dich nicht über dich selber ärgern. Bleibe ruhig. Und lass dich nicht stressen. Weißt du, da kocht es. Hätte ich bloß gesagt. Hätte ich bloß getan. Hätte ich bloß gegeben. Hätte ich bloß nicht gesagt oder sonst was. Weißt du, hätte ich bloß. Da kannst du hinterher alles so schlau reden. Und hinterher können die Leute alle so schlau reden. Vergiss die ganzen Schlaumeier. Und schau auf Gott und schau auf dich. Und lebe von der Gnade Gottes. Lebe von der Gnade Gottes. Draußen sind die anderen. Lass die draußen sein. Aber du bleibst ein Insider. Ein Insider weiß immer, was zu tun ist, sich Gott anzubefehlen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Du führst uns auf rechter Straße, um deines Namens willen, um Jesu Namens willen. Herr, und du leitest uns, und du bist kein Verführer, du bist nicht einer, der uns versucht, unnötig, der uns unnötig Lasten auflegt. Herr, wir wissen, wir sind bei dir in guten Händen, und wir sind geborgen für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Herr Jesus, wir sind dein Volk, und wir sind dein Augapfel, Herr. Und du bewahrst und behütest uns, und du trägst uns. Wenn irgendjemand jetzt irgendwo noch gestresst ist und unruhig ist und so weiter, was betrübst du dich, meine Seele? Haare auf Gott. Herr, Heiliger Geist, übernimm du die Führung in diesem Leben. Herr, du bist ein Flüsterer. Du bist, der uns zur Ruhe bringt. Du bist der, der uns wieder auf den Weg führt und leitet. Du bist es, Herr, und ich vertraue meine Geschwister in deine Hände. Und du bist es, der uns wohl macht in unserem Leben. Alles wirst du wohl machen, Vater. Ich danke dir. Auch irgendwo, wo wir unruhig sind und nervös werden wollen, wo der Teufel auf den Nerven tanzt. Vater, du machst uns ruhig und gelassen. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Amen.